Zum Wohle.
Zum Wohle.
Zum Wohle.
Zum Wohle.
Ich wünsche guten Appetit und viel Genuss
im
ersten Gang.
Das ist ja eine ganz eigene, super spannende Welt, die ihr da abbildet. Und das ist schon wirklich, also auch für mich als Zuhörer, um es einmal zu sagen, sehr bereichernd.
Ich will gesehen werden als aktiver Teil dieser Unternehmung.
Dienstleistung kostet Geld und die muss einfach angemessen bezahlt werden. Menschen, die diese Dienstleistung erbringen, müssen angemessen bezahlt werden.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir eine ganz spezielle Folge vorbereitet für euch, für meinen Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März, wie viele von euch wissen, betreibe ich mit meinem Restaurant Tim Raue einen Lieferservice Fucking Great. Ich hoffe, das ist heute auch Fucking Great. Und ich habe all meinen Gästinnen der vergangenen wunderbaren Episoden meines Podcasts ein Viergangmenü zukommen lassen, mit passender Weinbegleitung und auch natürlich, ganz wichtig, Champagner. Und wir werden heute Abend durch den Abend mit euch essen und trinken und ich freue mich, ganz besondere Frauen heute Abend begrüßen zu dürfen. Ich möchte im Voraus schon dafür ein bisschen Abbitte leisten, dass der Sound in euren Ohren vielleicht nicht immer optimal ist, aber wir sind sehr, sehr viele Teilnehmerinnen und da wird natürlich, gibt es sehr viel Bewegung und sehr viel Dinge, die zusammenkommen und ich hoffe da auf euer Verständnis. Ich würde anlässlich dessen, dass wir alle zusammen sind, bevor ich alle einzeln begrüße und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nochmal vorstelle, alle Teilnehmerinnen auffordern, mit mir das Glas zu heben und mit einem wunderbaren Glas Champagner zu meinem Podcast, auch ein Glas Champagner mit Marianne. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Zum Wolle.
Vielen Dank, Marianne.
Zum Wolle, Marianne.
Zum Wohl.
Oh, das hört sich toll an. Oh, da gibt es auch ein Klimpern im Hintergrund. Wunderbar.
Ja,
versucht
genau.
Das auch mal. Ah, wunderbar.
Ah, ja. Sehr schön.
Jetzt nehme ich auch mal einen Schluck, ganz kleinen Moment. Ich will nicht so viel klappern. Ich würde mal mit Ilona heute Abend anfangen und würde meine liebe Gästinnen in der Reihenfolge meiner erschienenen Episoden des Podcasts euch vorstellen. Liebe Ilona, könntest du vielleicht in ganz kurzen Worten erzählen, wer du bist, was du machst. Fangen wir mal damit an.
Wunderbar. Ja klar, ich versuche das einmal kurz einzudampfen. Erstmal vielen herzlichen Dank für Speis und Trank und einen wunderbaren Schwips in meiner nahen Zukunft. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Ilona Scholl. Ich betreibe zusammen mit meinem Partner Maximilian Strohl das Sterne-Restaurant Toulouse-Lautrec in der Fichtestraße in Kreuzberg. Und im Moment sieht es da eher aus wie im Zentralwarenlager von Gläser und Flaschen, weil Lockdown und ja, Boxen und alternative einträgliche Existenzmöglichkeiten. Ja.
Vielen Dank, liebe Ilona. Wenn ich an deiner Folge mit mir denke, dann hat das natürlich auch so einen kleinen Insider, weil man sagt ja immer, so bei Generalproben, wenn etwas gut funktioniert, dann wird es am Ende nicht so gut. Also bei uns war es sehr lustig, weil wir hatten eine wunderbare Aufnahme, die leider nicht funktioniert hat. Und wir beide haben uns zweimal ziemlich betrunken.
Ja. Ja, aber das war großartig. Ich hatte zwei Dates mit dir. Also ich würde sagen, ich gehe als Gewinner raus.
Absolut. Und zwei inspirierende Gespräche, muss ich sagen. Und mir ist auch zum Beispiel etwas im Kopf geblieben, was ich vielleicht nachher gerne nochmal ansprechen möchte. Das hat was mit der Zukunft zu tun, wie wir Frauen fördern möchten. Aber ich würde jetzt erstmal übergehen zu Sophia. Liebe Sophia, kannst du dich einmal bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Ja, gerne. Also ja, schön. Guten Abend, ich bin Sophia Rudolph, ich bin Küchenchef in Berlin, Und bin gerade dabei, ein neues Restaurant zu eröffnen, was natürlich auch Corona-bedingt sehr viel länger dauert als erwartet. Vorher habe ich das Restaurant Panama geführt, 4 Jahre lang, und davor war ich im Rutz. Und ja, wie gesagt, jetzt sind wir dabei, dieses Restaurant in der Kantstraße zu eröffnen und können es kaum warten, der Lockdown endlich zu Ende ist und dass wir dann so langsam, aber sicher starten können.
Mir ist auch noch gut in Erinnerung geblieben, wie wir uns über die Situation unterhalten haben, dass vielleicht das Restaurant, wenn es jetzt eh noch in der Bauphase ist, von vornherein vielleicht nochmal anders gebaut wird in Blick auf Corona und die Lüftungssituation. Ich würde jetzt gerne Alexandra Dauch bitten, sich einmal vorzustellen.
Ja. Ich bin Alexandra Dauch. Wir führen zusammen mit meinem Mann Sébastien Visantin eine Großhandelfirma Vin sur Vin und eine Weinhandlung Passion Vin. Es geht um französische Wein. Unsere Haupttätigkeit ist die Gastronomie in ganz Berlin zu beliefern. Wir sind so Spezialist französische Weine. Es geht in alle Regionen in der Tiefe. Und ich führe vor allem die Weinhandlung in Berlin. Und da habe ich immer Weinseminare, vor allem für Frauen, gemacht, weil ich weiß genau, wie das ist, das Thema Frauen in dieser Welt, auch im Weine, ist nicht immer selbstständig. Muss man immer seinen Platz wirklich machen. Das hatten wir, Marie, ich erinnere mich, und mit Sophia zusammen gesprochen, als wir zusammen in der, wie heißt dieses italienische Restaurant, wo wir zusammen gegessen haben?
In Sale e Tabacchi.
Voilà, Sale e Tabacchi. Ja, das erinnere ich mich. Es ist mir manchmal nicht so ganz klar, wie Frauen in der Küche, wie schwierig ist, ihren Platz zu gewinnen, aber auch in der Weinbranche ist genau das Gleiche.
Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, dass du ja, wie du eben schon sagtest, auch schon seit langen Jahren dich wirklich spezialisiert hast auf Wein und Champagner-Seminare für Frauen. Und damit warst du eigentlich eigentlich auch der Zeit schon voraus. Ich würde eigentlich normalerweise an dieser Stelle Katharina Kurz gerne vorstellen, von der die Gründerin und Geschäftsführerin der Berlo Brauerei, die ist aber heute Abend leider verhindert. Und deswegen gehe ich jetzt direkt zu Janine Kessler. Und liebe Janine, deine Folge, da komme ich vielleicht nochmal drauf, die hat ganz schön was bei mir ausgelöst. Aber kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz einfach vorstellen?
Möchtest du jetzt auch Hühner, Marianne?
Ich glaube, mein Vermieter würde das im Garten nicht erlauben.
Also auch hallo erstmal an die anderen Damen. Und ich freue mich sehr, in der Runde dabei sein zu dürfen. Ich bin Janine Kessler. Ich bin Geschäftsführerin vom Restaurant Horvath in Berlin-Kreuzberg, was ich mit meinem Partner Sebastian Frank betreibe seit über 7 Jahren. Und ja, ich kümmere mich da sozusagen um die Geschäftsführung. Sebastian ist Küchenchef und natürlich Mitinhaber. Und ja, wir haben auch ziemlich zu knabbern an der aktuellen Situation und versuchen, den Lockdown zu nutzen für einen Umbau. Und das ist das, was uns gerade so ein bisschen umtreibt.
Weißt du, was mir von unserer Episode in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz, den ich jetzt natürlich nicht 1:1 wiedergeben kann, aber das war dieses, dass du, obwohl ihr ja wirklich Geschäftspartner seid, überhaupt wirklich oft nicht gesehen wirst. Und es hat mich so an die Situation erinnert, wie ich das viele Jahre erlebt habe und auch noch bis vor kurzem erlebt habe, dass das wirklich dann mir nochmal so den letzten Kick gegeben hat, zu sagen, okay, ich möchte gerne sichtbarer werden. Ich möchte nicht mehr die Ex-Frau von irgendjemandem sein und nicht immer mit dem Namen, der toll ist und der natürlich auch für Qualität und andere Dinge steht, trotzdem immer so abgebügelt werden. Und das hat mir letztendlich dazu gegeben, dass ich, obwohl es Lockdown-Zeiten sind, jemanden gefunden habe bei einem Standesamt hier in Berlin, der mir die Möglichkeit gegeben hat, wieder meinen Mädchennamen anzunehmen. Und das war eine gute Entscheidung, weil ich meine, viele Geschäftspartner, die mit uns zusammenarbeiten, das vorher gar nicht, also im Nachhinein habe ich das festgestellt, das gar nicht so gesehen haben, wie dass ich eben auch ein Teil auch geschäftlich wirklich und finanziell ein Teil dieses Restaurants bin. Ja. Und da möchte ich mich eigentlich bei dir bedanken, dass du das so klar formuliert hast.
Du bist süß. Ich fand deine Entscheidung total klasse. Also ich habe das ja auch verfolgt über Social Media und dann habe ich dich ja auch angeschrieben. Also wirklich Chapeau. Ich finde den Schritt total richtig und du musst dich hinter keinem Nachnamen verstecken. Du bist so eine tolle Frau. Und
Der Name, den ich als vorher getragen habe, war auch toll. Aber er hat eben mich leider halt meine Leistung auch immer ein bisschen verdeckt, weil das bei Tim ist halt so in der Öffentlichkeit, dass es dann schwierig ist, wenn man den gleichen Namen trägt, dann wirklich wahrgenommen zu werden. Aber auf jeden Fall war das eine sehr interessante Entwicklung in den letzten Monaten. Danke dir, Janine. Und ich würde jetzt eigentlich normalerweise zu Katharina Bambach übergehen, aber die ist heute leider auch verhindert. Deswegen würde ich, liebe Alexandra, wir haben so viele Alexandras heute auch.
Ach ja,
merci. Venus, ansprechen und dich noch einmal kurz bitten, dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorzustellen.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf den heutigen Abend und war schon beim ersten Aufruf von Alexandra bereit, mich vorzustellen. mein Name ist Alexandra Laubrinus. Ich bin Geschäftsführerin des Food Festivals Berlin Food Week und verantworte dort seit 2013 Programm und Produktion und entwickle darüber hinaus aber auch für Industrie oder Marken Kreativkonzepte.
Bei uns war es ja so, dass wir ganz viel darüber gesprochen haben, wie Frauen wahrgenommen werden im Gegensatz, also mit der Erziehung. Das war, fand ich, ein ganz, ganz interessantes Thema, dass wir beide festgestellt haben, dass unsere Erziehung, obwohl das eine positive Erziehung war und wir ein stabiles Elternhaus hatten, trotz alledem dahingehend erzogen worden sind, dass wir eher uns zurückhalten und dass wir auch hoffen, dass sich das in der Zukunft, dass wir auch sehen, dass sich das in der Zukunft viel, viel besser entwickelt. Was ich sehr interessant fand, was daraus auch entstanden ist, ist dieses Digitale, was du, diesen Weg, den du eingeschlagen hast. Daraus ist ja auch entstanden, dass ich die Freude hatte, mich auch ein bisschen einzubringen für diese Förderung. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was detaillierter darüber erzählen.
Ja, also erstmal hat das auch lange nachgewirkt, unser Gespräch. Es ist ja total spannend eigentlich, was unsere Erziehung immer mit uns macht und wie lange man wie lange einen das auch prägt das habe ich lange drüber nachgedacht. Aber genau, wir haben beide auch über die digitale Weiterbildung gesprochen, die wir für das Gastgewerbe entwickelt haben. Denn auch wir haben im letzten Jahr nicht stattgefunden und wollten unbedingt aber irgendetwas für die Branche tun und haben eine Weiterbildung entwickelt, die man von der Bundesagentur für Arbeit auch fördern lassen kann und beschäftigen uns da insgesamt 130 Stunden mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und zur Nachhaltigkeit gehört ja eben auch, also neben der ökologischen auch die ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Und in dem Zusammenhang fand ich dich als Interviewpartnerin total spannend, weil du gerade im Bereich New Work, Personalentwicklung ja unglaublich viel machst und ihr mit eurem Restaurant Vorreiter seid, auch was Mitarbeiterentwicklung angeht. Und darüber haben wir uns lange unterhalten. Hat Spaß gemacht.
Ich fand das ganz, ganz toll. Da sieht man eben auch, das ist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass Frauen auch wirklich fördern sollten und dass man miteinander den Weg gehen sollte. Weil man ja oft auch mal, das hatten wir in einem der Podcasts als Thema, dass man oft dazu neigt, vielleicht sich eigentlich gegeneinander zu arbeiten als miteinander. Das fand ich ganz, ganz toll, dass sich daraus was entwickelt hat. Und zum Thema Emanzipation, da würde ich jetzt mal auf Eva Maria Wilker weiterleiten. Weil ich fand das ein wahnsinnig erfrischendes Gespräch. Ja. Und liebe Eva Maria, ich habe sehr geschätzt an unserem Gespräch, dass du sehr offen und ehrlich warst. Und das war für mich auch wahnsinnig interessant zu sehen, mit was du eigentlich gekämpft hast in der ganzen Zeit, in deiner Branche, dass man sowas ja auch ganz leicht unterschätzt und auch gar nicht sieht, dass es ja eigentlich wirklich so eine ganz starke Männerdomäne ist und dass du dich, dass es natürlich eine Bereicherung für uns ist, dass du dich wirklich auf Gastro spezialisiert hast und uns auch so förderst.
Ja, also Ich gebe ja den Espress heraus, die größte und einzige Gastro-Zeitung, kein Magazin. Wir wollten nicht das 700. Hochglanzmagazin auf den Markt bringen, sondern war ein besonderes Format. Und wir kennen uns jetzt auch schon sehr lange. Deshalb war das etwas schwierig, so eine professionelle Distanz auch hinzukriegen. Deshalb lief das auch sehr vertrautes Gespräch. Und ich glaube, ich habe einiges erzählt, was ich, glaube ich, normalerweise niemandem jetzt so in einem Interview erzählen würde. Aber es ist in der Medienbranche, das wisst ihr oder seht ihr auch, sobald es in die mittlere und in die Führungsebene geht, sind Frauen immer nur temporär vorhanden. Also die sind ganz schnell weg. Wenn das Blatt in die Krise kommt oder wenn irgendwas nicht so richtig läuft, funktioniert es nicht mehr mit Frauen. Und ich habe in einer Zeit, wo die Medien in der Krise waren, gerade die Printmedien, eben ein Printprodukt auf den Markt gebracht, habe mich mit vielen anderen Verlegern und Herausgebern auch getroffen und unterhalten und habe einfach gespürt, dass sie das Gefühl hatten, ich hätte einen reichen Mann und ich könnte jetzt Geld ausgeben für mein Hobby-Zeitung.
Schön wäre es gewesen,
ja, oder? Und wir haben es jetzt aber über die Jahre geschafft. Und och, ich denke, es wird ganz gut. Ich meine, die Krise haut bei uns sehr rein, weil wir ja eigentlich Restaurantkritiker sind und vor Ort und mit den Leuten und Reportage und irgendwas machen. Und gerade sind wir so, ich würde jetzt vielleicht übertrieben, aber so Krisenreporter. Also wir dürfen gar nicht mehr kritisieren, sollen wir auch nicht, sondern müssen den Angeboten, die im Moment stattfinden, das Überleben der Gastronomie einfach darstellen und darüber berichten, damit es in irgendeiner Form weitergeht. Das macht uns so ein bisschen zu schaffen gerade.
Ja, im Thema Krisen, ich würde gerne jetzt mal überleiten zu meiner lieben Regine Schneider. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend dabei bist und ich möchte mich an dieser Stelle auch da, bedanken, dass du, das stelle ich gleich vor, mir die Christiane Kegelmann so wärmst empfohlen hast und wir tauschen uns ja immer sehr aktiv aus, liebe Regine, über mögliche Kandidatin, Protagonistin für diesen Podcast. Und du bist ja dadurch, dass du ja eigentlich nur Gastronomie und Hotellerie betreust, also Hospitality, auch ganz stark betroffen von diesem Thema Corona, Frauen. Also du siehst ja auch sehr, sehr viel. Und deswegen freue ich mich besonders, dass du heute Abend da bist und unsere Runde bereicherst.
Also erstmal vielen Dank für die liebe Einladung, Marie. Genau, mein Name ist Regine Schneider. Ich habe 2010 die kleine PR-Firma Die Schneiderei gegründet hier in Berlin und betreue hauptsächlich Hotellerie und Gastronomie. Wir sind tatsächlich auch sehr krisengeplagt, genau, weil wir zwar keine Kunden wirklich verloren haben, aber alle unsere Kunden sozusagen oder der Großteil der Kunden auf Pause gedrückt hat, weil sie sich schlichtweg nichts leisten können mehr. Umso schöner ist es, wenn es noch Kunden gibt, die nicht auf Pause gedrückt haben, liebe Marie, und weiter mit uns arbeiten. Das schätzen wir sehr. Wir sind ein kleines Team von 4 Frauen, also nur Frauen bei uns. Wobei der Großteil unserer Kunden tatsächlich Männer sind und auch immer waren in den letzten 11 Jahren. Also sehr wenig Frauen leider, mit denen wir zu tun haben, in der Geschäftsleitung zumindest. Im Marketing sind es hingegen fast nur Frauen, mit denen wir zu tun haben. Das und Christiane, Christiane, ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob sie das weiß, warum.
Nee.
Genau, meine beste Freundin ist Stefanie Post.
Ja, die kenne ich natürlich.
Genau.
Aber das ist ganz lustig, weil als ich bei Marie ankam, habe ich, glaube ich, noch von Stefanie Post gesprochen, weil Annika, ihre Schwester, mit der ich so eng zusammengearbeitet habe, genau, meinte, Stefanie kennt Marianne auch zumindest lose.
Ja, ja, genau. So schließt sich der Kreis.
Genau. Und dann würde ich auch gerade Christiane Kegelmann gleich vorstellen. Liebe Christiane, schön, dass du heute Abend dabei bist. Wir sind ja diejenigen gewesen, die das letzte, die letzte Episode, also die letzte aktuelle Episode miteinander besprochen haben. Und ich muss dir nochmal das Kompliment machen, wie beeindruckt ich von deiner Energie bin, von dem, was du auf die Beine gestellt hast jetzt während der Krise, dass du jetzt ob der Situation wirklich outside the box da gedacht hast und da diesen Pralinenladen hingelegt hast und wie du dich auf Social Media präsentierst und all diese Dinge. Ich möchte dir wirklich nochmal den allergrößten Respekt dafür aussprechen, aber vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor.
Ja, erstmal vielen Dank, also an Regine, mich weiterempfohlen zu haben und an dich, Marianne, mich eingeladen zu haben und heute auch dabei zu sein. Ich kenne nicht alle persönlich von euch, aber doch einige, zumindest vom Sehen. Ja, es hat mich total gefreut, eingeladen worden zu sein und mich mit dir zu unterhalten. Ich komme aus der Konditorei Patisserie, bin dann weitergegangen in die bildende Kunst und bin nun auf beiden Seiten tätig. Aktuell nicht so viel im Atelier, aber das wird dann auch irgendwann zurückkommen. Und ich habe ein paar Pralinen. Das ist eher so irgendwann entstanden und es lief dann ganz gut über Veranstaltungen vor allem. Und es gab ein paar Artikel. Ich glaube, Eva-Maria, ihr habt auch am Anfang, als ich mein altes Studio eröffnet habe, auch als einer der Ersten was gebracht. Und es lief dann einfach so vor sich hin. Es gab irgendwie keine Webseite, keine richtige. Firmen haben angefragt. So, es hat immer ganz gut funktioniert neben dem Künstler-Dasein. Und das brach natürlich alles in sich zusammen jetzt während der Krise. Und ja, also es ist zwar eine schwierige Zeit gewesen oder ist es auch immer noch, aber es hat eben in mir eine Entscheidung, ich habe eine Entscheidung getroffen dadurch und habe dadurch entschieden, das Ganze jetzt mal in ein funktionierendes Boot umzuwandeln und eine Struktur zu erarbeiten, die auch ein gewisses Team dann erfordert und wo man dann gemeinsam das Ganze weiterbringen kann. Und das heißt, es ist ja nicht nur gut alles gewesen, aber zumindest hat es auch was Positives verursacht. Genau. Und das mache ich jetzt. Genau, Pars Pralinen ist in Kreuzberg und wir stellen Pralinen her, die handgefertigt werden in besonderen Farben, mit pflanzlichen besondere Formen, mit pflanzlichen Farben und mit puren Zutaten. Das heißt, ganz viel aus der Region, Kuvertüren von ganz kleinen Produzenten wie Holger Infeld, den ihr sicherlich auch kennt. Mhm. Und versuchen da eben auch immer weiterzugehen. Und je größer man dann auch wird, desto mehr kann man natürlich auch herausbringen. Und genau, also da sind so viele Pläne im Raum, die sich dann hoffentlich bald realisieren lassen.
Sehr schön.
Wo bist du in Kreuzberg?
Und ich hatte übrigens Schönleinstraße.
Ja, okay, alles klar.
Ja, ja. Und ich hatte übrigens, Eva-Maria, auch ganz häufig, als ich nach Berlin kam, haben immer alle gedacht, ich bin Tochter vom Beruf und spiele jetzt mal ein bisschen rum.
Ja. Ich würde jetzt noch zur letzten wunderbaren Frau in dieser Runde überleiten, zu meiner Sparring-Partnerin Paula Birnbaum, die nicht nur mich begleitet bei diesem Podcast, sondern auch zuständig ist für meine persönliche Pressearbeit. Und wir sind halt manchmal wie Zwillinge, leider. Das ist so schlimm, dass wir unsere Sätze momentan beenden. Das ist nicht bedenklich, Paula. Aber vielleicht kannst du mal dich bitte kurz vorstellen.
Mein Name ist Paula Birnbaum. Ich bin Künstleragentin und Presseberaterin, eigentlich hauptsächlich von Schauspielern, aber auch von Personalities. Und dazu gehört unter anderem Marie, was mir eine sehr große Freude macht. Und tatsächlich finde ich es sehr witzig, jetzt hier in dieser Runde zu sitzen, weil ich eigentlich jeden Einzelnen so gut kenne durch diese Podcast-Folgen, die ich natürlich nicht nur einmal, sondern ungefähr dreimal höre. Weshalb ich habe zu euch allen eine große Verbundenheit. Also sollte ich mich irgendwie zu freundschaftlich euch gegenüber äußern, dann seht es bitte nach. Und Tatsache ist es wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit, die wir haben, Marie. Ich finde, heute war eigentlich ein gutes Beispiel. Wir haben heute telefoniert, die Leitung brach ab. Ich rief wieder zurück und wir haben, ohne zu sagen, ach, die Leitung ist abgebrochen, Entschuldigung oder so, einfach weitergesprochen. Also es
wäre nie was passiert. Ich finde es bedenklich. Ja, das ist schon. Aber ich möchte noch mal kurz das Champagnerglas erheben. Nochmal Danke sagen, dass ihr heute eure Zeit für uns erübrigt habt, um miteinander zu sprechen. Nochmal mit dem verbliebenen Gläschen Champagner, was ihr habt. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und, super Initiative, super Idee. Vielen Dank.
Auf euch.
Oh, vielen Dank für die Einladung.
Und ich würde jetzt ganz vermessen einfach mal weiter überleiten zu den Vorspeisen.
Oui.
Wie ich vorhin schon erzählt habe, wir haben ja aufgrund des Lockdowns haben wir natürlich auch versucht, sehr kreativ zu sein, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen oder die es noch nicht vor Augen haben. Viele von uns versuchen ja wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen und versuchen, die Gäste glücklich zu machen mit einem Liefer- und Abholservice. Und als ich vorhin meine Vorspeise vorbereitet habe in der Küche und mir das erste Gläschen eingeschenkt habe und mir angeguckt habe, was ich gerade anrichte, es hat mich ehrlich gesagt ein schweres Herz gehabt. Ein fröhliches auf der einen Seite, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe auf heute Abend. Ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, weil es mich sehr berührt hat, weil das schon sehr lange her ist, dass ich in so einer tollen Runde genießen durfte, sowas genießen durfte, etwas Besonderes erleben, Geselligkeit. Das ist natürlich in einem Zoom-Meeting so, ich sage das gerne nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das natürlich merkt man wahrscheinlich auch an den Hintergrundgeräuschen, die immer wieder reinkommen. Wir sind ja alle, jeder in einem eigenen Raum und es gibt immer ein bisschen Geräusche, wenn da läuft jemand durch den Raum, da bringt jemand was dazu. Der ein oder andere, ne? Madame Dauch, hat seinen persönlichen Diener mit dabei.
Ist der störend? Entschuldigung, stört
es? Nein, überhaupt nicht, das war nur. aber es war, ich fand es sehr berührenden Moment für mich ganz persönlich. Und wir bieten ja zwei verschiedene Menüs an. Ich habe für uns heute Abend unser Premium-Koi-Menü ausgesucht, weil ich dachte, das ist sowas Besonderes. Da darf es auch ausnahmsweise mal ein bisschen Kaviar sein. Und Tim hat heute mit seinen wunderbaren Küchenmitarbeitern und Köchen einen gebeizten Hamashi vorbereitet. Mit Gurkenperlen, einem Dressing von Wunderblüte, mit geräuchertem Sauerrahmen und Imperial-Kaviar.
Wow.
Und der André hat sich auch ein bisschen Gedanken gemacht, zusammen mit unserem Sommelier, dem Raphael. Und zwar müsstet ihr im Gläschen haben einen 2003er Sancerre Clos de Beaujeu von Gérard Boulet von Danois. Der ist, nachdem wir jetzt so lange geredet haben, auch wirklich temperiert, würde
ich sagen. Das stimmt.
Ich würde euch doch bitte dazu animieren wollen, das Gläschen in die Hand zu nehmen, einmal anzustoßen und dann wirklich anzufangen zu essen.
Zum Wohle!
Zum Wohle!
Zum Wohle!
Ich wünsche guten Appetit und viel Genuss im ersten Gang. Ja. Nochmal ein bisschen Klimper. Und ich habe mir natürlich, während ihr jetzt anfangt zu essen und zu genießen, ein wundervolles Thema für den ersten Gang überlegt. Nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden pro Gang ein Thema miteinander erörtern. Und wenn wir alle zu Ende gegessen haben und die letzte Kaviarperle dieses Ganges aufgegessen und genossen wurde, dann sollte das Thema dann auch abgeschlossen werden. Dann würden wir nämlich alle in die Küche gehen und den Zwischengang zubereiten. Da würden wir alle kurz aus dem Meeting rausgehen, um uns dann wieder gleich zusammenzunehmen. Mir ist was ganz Tolles passiert als Reaktion auf den Podcast. Ich war ja wirklich, ich muss das auch nochmal so resümieren, ganz positiv überrascht, ob der Reaktionen, die gekommen sind, weil wenn man so ein Projekt startet, Frauen in der Gastronomie, da weiß man ja auch nicht so unbedingt, wie die Reaktionen sind, positiv, negativ oder gar keine. Und ich meine, in einem Berufsfeld, was eben auch wirklich männerdominiert ist durch die verschiedensten Gründe und Umstände, geht man natürlich auch so ein bisschen durch kaltes Wasser oder man springt so rein und denkt sich, ach, naja, mal gucken, was kommt. Aber diese Thematik, die Janine und ich vorhin auch schon mal aufgebracht haben mit der Namensänderung, diesem nicht, es gibt ja diesen Spruch, den habe ich auch ganz oft in den letzten 20 Jahren gehört, es gibt immer, hinter einem starken Mann steht immer eine harte, sondern eine starke Frau, Entschuldigung. Die sind teilweise auch hart, was das Geld ausgeben angeht, weil die halt immer so geizig sind, so wie ich, aber das ist einfach mit mir. Aber dieser Spruch ist einfach, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, weil ich denke, dass es immer nebeneinander ist und mein Tim und ich in unserer Geschäftspartnerschaft haben das eigentlich auch oder halten das auch immer ganz aktiv so. Aber man merkt, dass es in der Öffentlichkeit immer noch sehr weit verbreitet ist, dass die Frauen in so einer Partnerschaft oft dahinter stehen. Und ich hatte über Instagram eine Followerin, die einen sehr erfolgreichen Gastronomiebetrieb führt, die gesagt hat, sie fand es sehr inspirierend. Ihr war gar nicht bewusst, dass die Interviews, für die die beide angefragt werden, eigentlich immer letztendlich so enden, dass er interviewt wird und sie irgendwie so nebenbei mal erwähnt wird, obwohl sie gleichberechtigte Geschäftspartner sind. Und sie hat das einfach mal zum Anlass genommen, da einfach auch zu sagen, okay, ich bin hier, uns gibt es im Doppelpack oder gar nicht. Und hat einfach auch sehr viel mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und sie hat sich dafür bedankt, dass ich damit so offen umgehe. Und das fand ich eine wahnsinnig positive Reaktion, die mich sehr gefreut hat, weil es mir gezeigt hat, dass es keiner falsch verstanden hat. Es war keine Anklage oder Sonstiges, sondern einfach ein Aufzeigen der Situation, dass wir doch sehr schnell so in vorgegebene gesellschaftliche Vorgaben reinfallen. Und dass es an uns ist, natürlich auch das zu ändern und dafür zu öffnen und es vorzuleben vor allen Dingen. Habt ihr denn nach euren Veröffentlichungen eures Podcasts Reaktionen gehabt, positive wie negative, über die ihr berichten möchtet?
Vor allem positive. Das ging wirklich um die Sache, deshalb haben wir über deinen Namen, deinen Mädchenname gesprochen. Es ist immer wichtig, so den Namen zu haben, wo man wirklich sich erkennbar macht. Und das ist deshalb, als wir so deinen Podcast gemacht haben, Alexandra Dauch ist für die Weinseminare für Frauen, Weinseminare Frauen und Champagner. Und das war immer positiv in der Sinne, ja, wir wissen, was du machst, wir wissen, wer du bist und weiter so. Und Marie-Anne Raue, die Frau von Tim Raue, du warst und Frau. Deshalb,
oder
ja, 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 klar. Aber ich meinte damit, das ist, also damit wollte ich sagen, was du gerade erzählt hast. Ich bin Alexandra Dauch, mache mein Ding und dann kann ich sagen, ja, ich bin die Frau vom Erwisentin. Und deshalb wollte ich das sagen. Ich finde das schön, weil jetzt weiß man, Marianne Wild, Geschäftsführerin vom Restaurant Tim Raue. Also voilà, und das war diese positive, in diesem positiven Sinne weiß man ganz genau, worum es geht und mit wem man spricht.
Mhm. Voilà. Ja. So. Aber hast du denn auch eine Erfahrung gehabt, nachdem deine Episode des Podcasts veröffentlicht wurde, dass jemand auf dich zugekommen ist oder was gesagt hat?
Nee, ich würde sagen, jetzt ist es. Es ist alles gut angekommen. Also vor 20 Jahren, als ich das wirklich angefangen habe, da habe ich Anrufe bekommen, dass ich Sexist war. aber jetzt, nee. Also nur positive Sachen, selbstverständlich. So. Und das war super positiv, dass endlich Marianne über Frauen in der Gastronomie, in diese Welt, was endlich ein Podcast macht. Und das ist so präziser geworden, Marie. Das finde ich schön. Das ist nicht mehr, du bist nicht mehr die Geschäftsführerin vom Restaurant Tim Raue, sondern wenn man einen Podcast, du gehst gezielt an manche Frauen, wie Ilona oder Eva Maria. Tu vois? Also das ist wirklich so, du lässt immer, und das finde ich toll, das wurde mir auch gesagt, ein Kunde, bei der eine spezielle Champagner-Sorte sich präsentiert hatte mit dir. Und das fand er auch gut, dass es geht nur um eine Person in deinem Podcast, die du einlädst. Und das ist in der Tiefe. Also wie der letzte mit Christiane Kegelmann. Voilà, weil da kannst du wirklich viel mehr über eine Person und ihre Spezialität oder ihre Stärke sprechen. Nee, nur positive Sachen. Finde ich toll. Weiter.
Muss ich auch sagen, ich habe ganz viel positives Feedback bekommen, also aus der Branche auch, also auch von Kolleginnen, gerade auch aus Marketing und so weiter, die es total spannend fanden, worüber wir auch gesprochen haben, wie so Gremienarbeit stattfindet und wie verkrustet die Strukturen zum Teil noch sind. Und dann auch über Social Web auch Frauen, die gesagt haben, es geht nicht nur in der Gastronomie so bescheuert zu, sondern es ist allgemein im Businessleben ist es so. Und das, was du anfänglich gesagt hast mit, wie heißt denn das nochmal, hinter einem erfolgreichen Mann steht immer eine starke Frau. Ne? Also ich glaube, das ist langsam vorbei. Also ich denke auch ja. Der Muse. Ne? Sie ist meine Muse im künstlerischen Bereich oder so. Es ist Gott sei Dank wird es immer sensibler, dass man merkt, wo man Frauen einfach benutzt. Einfach ausbeutet. Mhm. Ich sage es jetzt mal so drastisch, aber es ist wirklich so. Ne? Es war durchgängig positiv, dass du den Frauen auch eine Stimme verleihst. Also, dass du auch Frauen findest in der Gastronomie, die was zu sagen haben. Also sind alle sehr neugierig und gespannt.
Ich möchte auch sagen, dass ich als Geschäftsführerin der Berlin Food Week ja keine Gastronomin bin und demzufolge es auch gar nicht gewohnt bin, so eine Bühne zu bekommen. Also Eva-Maria, ich gebe dir recht, dass natürlich dann ganz toll ist, dass Marie nicht nur Gastronomen, sondern aber auch über den Tellerrand hinaus Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind, wie Regine, wie Paula, eben auch eine Stimme verleiht. Und da möchte ich an der Stelle auch mal ganz kurz eine Lanze für meinen lieben Co-Geschäftsführer Michael Hetzinger brechen, denn wir sind es eigentlich gar nicht gewohnt, so in der Öffentlichkeit zu sein. Für mich war das auch das allererste Mal, dass ich so ein langes Interview gemacht habe und denn wir als Food Week verstehen uns ja eher als Plattform und als Bühne für all diese tollen Gastronomen und Restaurants und Foodhandwerker in Berlin und Deutschland und versuchen denen ja genau, also die genau in das Spotlight zu bringen. Aber Michael ist einer von denen, der mich immer wieder motiviert, mich wieder zu trauen und auch selbst mal von mir zu sprechen oder meine Arbeit sichtbar zu machen und der immer wieder dafür sorgt sozusagen, dass ich mich auch traue, in solchen Rahmen dabei zu sein. Und es war sehr, sehr angenehm, weil du schaffst es natürlich auch, Marie, das muss man natürlich auch sagen, ich habe es auch beim letzten Mal im Podcast gesagt, du schaffst es natürlich auch, dass man sich wahnsinnig wohlfühlt und doch offener spricht, als man vielleicht auch am Anfang sich vielleicht so vorgenommen hat.
Genau.
Hm. Das stimmt. Das macht der Champagner, ich wollte gerade sagen. Juhu. Ein Verbündeter, der Champagner war.
Ja, und vor allem, wenn ich nochmal was sagen darf, auch ist das Konzept auch sehr erfrischend. Also sonst kennt man halt immer klassisch irgendwie Interviews für irgendwelche Medien und die gleichen Fragen, die immer wieder kommen und was immer in der gleichen Art geführt wird und mehr dieses private Umfeld in einem persönlichen Rahmen, wo man sich halt auch geborgener fühlt und so weiter, lädt natürlich auch nochmal dazu an, einen ganz anders über Dinge zu reden und ist vielleicht dann auch für den Zuhörer interessanter, als wenn es einfach so ein trocken geführtes Interview wäre.
Ja. Denke ich. Das geht sehr in der Intimität, ja, stimmt.
Ja. Das ging mir tatsächlich auch so. Doch, du hast mir da unheimlich die Aufregung genommen, Marianne, weil das war jetzt tatsächlich auch mein erstes, also nicht mein erstes Interview, aber das erste richtige, weil sonst schiebe ich immer so ein bisschen Sebastian vor und jetzt hast du mich direkt angesprochen damals und das war dann doch schon eine große Überwindung für mich und du machst es uns sehr leicht tatsächlich. Also das hat wirklich total viel Spaß gemacht, auch wenn ich konnte meine eigene Stimme nicht hören, als ich das gehört habe.
Das ist bei mir aber immer so, muss ich sagen, ja. Wenn ich mir mal die Aufnahme anschaue, das
Das ich finde es auch als Zuhörer so spannend, weil ganz viele meiner Klienten, die ja eigentlich viele Schauspieler sind, die hören den Podcast auch. Und das ist einfach so eine andere Szene, die einfach, und jeder bewegt sich ja so ein bisschen in einer Bubble. Das heißt, ihr kanntet euch nämlich mal an, vorher untereinander wenigstens namentlich schon. Und Schauspieler kennen sich untereinander namentlich und wahrscheinlich auch andere Genres. Aber wenn man anfängt, das zu hören, fängt man, also und nicht sich eigentlich in dieser Szene bewegt, kriegt man so ein Gefühl dafür, was es noch so gibt. Und das fand ich wirklich, also finde ich auch jedes Mal, wenn ich es höre, total bereichernd. Ich habe mir schon aufgeschrieben, ich will unbedingt bei Alexandra den Champagnerkurs machen. Über Maria kann ich ja sowieso schon, bei Ilona schon mal essen gehen. Also man ist danach so total, deine Pralinen möchte ich unbedingt probieren, Christiane. Also man ist irgendwie so, das ist ja eine ganz eigene, super spannende Welt, die ihr da abbildet. Und das ist schon wirklich, also auch für mich als Zuhörer, um es einmal zu sagen, sehr bereichernd. Also weil die ja auch nirgendwo sonst gezeigt wird in der Form, in dem Extrat.
Also das, wenn ich nochmal da was zu sagen darf, das finde ich auch, also das liebe ich auch an meinem Beruf, weil ich in ein, du sagst Bubble, in einen Kosmos eintrete, wo du plötzlich merkst, was da alles an Zusammenspiel passieren muss, um dass der Gast eigentlich zum Schluss einen Teller kriegt oder sonst irgendwas. Das finde ich auch und das wird immer unterbelichtet. Also ich finde, es ist einfach immer so Alltag und man macht sich mal einen schönen Abend oder so. Aber das ist für mich ein kulturelles Event. Also die Gastronomie ist für mich Kultur und die gehört auch zur Politik, die gehört in jeden gesellschaftlichen Bereich dazu. Und das, finde ich, ist immer noch ein Thema, wo ich kämpfe für, weil viele sagen, na ja, essen gehen kann ja jeder und ach ja, so berichtest du und sowas. Und das ist so öde, das immer zu hören, weil ich oder wir sehen ja auch einfach, was dahinter steckt, was da alles drin ist an Kraft, Energie, Kreativität, Inspiration, jeden Tag wieder dahin zu stehen, jeden Tag wieder irgendwie seine Leistung zu bringen. Machen sich ja alle anderen in ihrem Beruf auch. Aber ich habe immer noch das Gefühl, bis auf die Sterne-Gastronomie, die wird ja immer noch sehr hoch geschätzt, aber auch andere Gastronomie, was die zum Teil leisten täglich. Mhm. Und was da passiert, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie die sich bemühen, also sozusagen nach vorne zu kommen, finde ich extrem unterbelichtet, immer noch.
Ich ganz genauso, Eva-Maria, Regine spricht. Und ich bin auch immer sehr erstaunt, wenn, und da seid ihr tatsächlich auch sehr anders mit der Espress, finde ich übrigens, wenn wir Anfragen bekommen, Medienanfragen, dann ist es, dann gibt es Redakteurinnen und Redakteure, die tun sich da nicht so viel, die wirklich nach spannenden neuen Themen suchen und dann kommt wirklich alle 5 Jahre kommt, wir würden gerne mal eine Geschichte über Tellerwäscher machen oder Tellerwäscherin. Und da frage ich mich, also das ist das jetzt wirklich so was Besonderes und Neues und warum ist es nicht dauerhaft in allen Artikeln immer da? Warum wird nicht die ganze Bandbreite gezeigt, wer dafür verantwortlich ist, was auf dem Teller ist? Am Ende wird ja immer nur der Koch oder die Köchin gezeigt, aber sehr selten eben das Drumherum. Und das macht ihr ja mit eurer großen Seite tatsächlich, finde ich, so ein bisschen anders auf jeden Fall, dass ihr das den Weg dahin zeigt. Aber für die Magazine ist es auch was ganz Besonderes, mal hinter die Kulissen zu gucken. Das finde ich sehr schade.
Ich glaube, da kann ich vielleicht gleich anschließen. Du hattest ja, Marie, direkt am Anfang gefragt nach Feedback. Und mir hat das Feedback, das ich erfahren habe, war auch durch die Bank positiv. Und dann hat mir jemand gesagt, und dieser Satz ist mir in Erinnerung geblieben, Mensch, die zweite Reihe ist ja fast interessanter als die erste. Und das hat mir so zu denken gegeben. Ja, das war als Kompliment gemeint.
Ja, ja.
Ich
chauffiert natürlich wirklich den Kopf, ne? Weil die zweite Reihe, da muss man nichts mehr zu sagen.
Ja, ich habe auch so ein bisschen borstig reagiert, ne? Und hab aber halt auch drüber nachgedacht. Also das ist das hat, glaube ich, so mehrere Ebenen. Auf der einen Seite das, was ich mache, das, was du machst, also sprich erstens diese betriebswirtschaftliche, kaufmännische Sache und dann eben das Gastgebertum. Wie gut lässt sich das skalieren? Wie interessant ist das vielleicht für einen Leser?
ist es vielleicht dann irgendwie, ist der Schöpfergott, der Demiurg, der dieses Werk hat, ne, diesen Teller, das Inspirierte, das Genie, ist es vielleicht einfach was den Leser oder Rezipienten mehr interessiert? Oder gibt es da eben, und das ist das, worüber Alexandra und du vorher ja auch gesprochen habt, ist es vielleicht gleichzeitig auch diese weibliche Erziehung, die darin lauert fast, dass man nicht jede Gelegenheit zur Selbstinszenierung nutzt oder das eher verschämter macht oder leiser oder ein bisschen raffinierter. Und ich sage das als eine sehr laute Frau. Ne? Also ich nutze viele Gelegenheiten, in Erscheinung zu treten. Und das habe ich von Anfang an auch sehr bewusst gemacht, weil ich kenne mich und ich wusste, dass wenn ich verschwinde hinter der Person, die sich ja qua Profession besser verkaufen lässt, dass ich dann ein massives Problem mit meinem Selbstwertgefühl habe und dass wir dann auch als Paar ein Problem kriegen. Ne? Weil ich will auch sichtbar sein, ich will gesehen werden für das, was ich da tue und ich will auch, und dafür möchte ich mich nicht schämen müssen, eine gewisse Anerkennung dafür haben. Ich will gesehen werden als aktiver Teil dieser Unternehmung und ja... Ja,
super.
Ganz ich toll. Also ein bisschen applaudieren, ja, ist schön, dass ich jetzt klatsche hier. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, aber.
Das ist okay, hast du, Marie.
Das ist wirklich auf den Punkt. Du hast es auf den Punkt gebracht, finde ich.
Total, Jona, finde ich auch, weil im Prinzip in unserer Position, ich bin jetzt Geschäftsführerin mit Sebastian vom Horvath, da ist es natürlich auch so, wer gibt dir denn die Anerkennung? Ne? In der Öffentlichkeit stehe ich nicht. Und wer erkennt das an, was ich leiste für den Betrieb eigentlich? Ne? Das ist natürlich dann schon, wo ich total verstehe, dass man sich das auch wünscht, dass es auch gesehen wird. Ne?
Ja. Ja, anerkannt zu werden, genau, für was du machst. Nicht nur die Frau oder die zweite Reihe, die Frau von, die einfach so diese leise Arbeit, aber der mega wichtig ist. Nein, einfach laut sein. Man lernt darüber. Ich bin ein bisschen älter und ich habe gemerkt, wie gewältigend es war, wenn man einen Anruf bekommt und einfach das hört, dass ich Sexist bin und die Männer ausschließe. Das war vor 20 Jahren und das ist, wow, habe ich mehr gedacht, nicht gesagt, gewonnen. Aber jetzt kann man, wenn ich Ilona höre, klar, also Alexandra spricht, pardon, aber ich glaube, ich brauche meine Vornamen nicht mehr zu sagen, meinen Akzent erkennt man nicht. Was Ilona sagt, das beeindruckt mich sehr, weil damals konnte ich nicht so laut sein. Ja, voilà.
Und man muss ja auch bedenken, dass Ilona jetzt nichts gesagt hat, was irgendwie anrüchig ist oder irgendwie, das ist eigentlich normal, sollte eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft, so offen wie wir mit so vielen Themen umgehen, sollte das eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr sein. Und trotz alledem müssen wir eigentlich im Hintergrund oder auch aktiv noch ganz, ganz hart daran arbeiten, diese verschiedenen Emotionen und wie man sich verhält, einfach aufzubrechen und dazwischen zu grätschen. Und einfach auch die Anstrengungen natürlich, die das mitbringt, auch einzugehen. Macht ja auch manchmal ein bisschen müde, finde ich.
Ja.
Ich wollte nur als ganz kleinen, also als Garnitur auf diesem Teller, über den wir jetzt gerade sprechen. Ihr glaubt nicht, wie häufig ich schon Frau Strohe genannt wurde. Ne? Und mein Name ist Ilona Scholl und den werde ich auch nicht ändern. Und Max ist noch nie Maximilian Scholl genannt worden. Das kotzt mich auch an.
Ja, das stimmt.
Das finde ich ein sehr gutes Wort für diese Runde und wollte mal fragen, habt ihr alle schon aufgegessen?
Ja.
Ja.
Dann finde ich, wäre das vielleicht ein sehr, sehr guter Moment, um das so abzuschließen, das Thema. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir alle mal ganz kurz in die Küche gehen und unseren Zander Sangohashi warm machen und dass wir uns in 10 Minuten wieder hier treffen.
Ja.
Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder zurück, alle mit unserem wunderbaren zweiten Gang den wir inzwischen uns zubereitet haben und warm gemacht haben und angerichtet haben. Die eine oder andere hat ein bisschen länger gebraucht, Frau Rudolf. Aber da merkt man erst, dass du es sehr gewissenhaft gemacht hast. Sehr gewissenhaft. Und da bitte ich mal allen ein bisschen Appetit machen, die jetzt nicht dabei sind, das genießen dürfen. Es gibt heute Abend im Zwischengang unseren Zander Sangohashi mit, also Sangohashi als kleine Erklärung ist eine sehr deliziöse, delikate Masse aus gegarten und anschließend fermentierten Reis. Darin wird dieser Zander eine bestimmte Zeit lang eingelegt und danach wird der erst gegart und serviert. Und dieses Marinieren mit diesem fermentierten Reis bezweckt, dass auf der einen Seite Feuchtigkeit entzogen wird, aber es eine sehr interessante Struktur gibt. Das Ganze servieren wir mit einer Sake Beurre Blanc, also die wirklich mit, also eine deutsche würde man sagen, eine Buttersoße. Mit Sake abgeschmeckt, also japanischen Reiswein. Und obendrauf haben wir grünen Rettich mit Trauben, um da so die Frische reinzubringen. Und ich glaube, dass da oben drauf ist Daikon Kresse, würde ich jetzt schätzen. Oder also, okay, Entschuldigung, Dankeschön. Ja. Und dazu gibt es heute einen Wein von unserem primären Sommelier von André Masjonga, eine 2017er Nymphe von Montfort, von die er zusammen mit der Klostermühle Odernheim vinifiziert hat, von der Nahe. Und da werdet ihr gleich merken, dass es ein sehr, ja, fast buttriger Wein ist, sehr intensiv, sehr interessant in der Säure. Spielt halt mit dieser Beurre Blanc und mit dem Zander. Und ich würde euch doch bitten, schon mal anfangen zu essen, damit der Fisch dann auch nicht gleich wieder kalt ist und auch die Beurre Blanc langt einfach zu. Ich rede einfach weiter, so wie ich es gewohnt bin.
Und der Weißwein, Entschuldigung, ist es Weißburgunder?
Ja, es ist eine Cuvée aus mehreren verschiedenen Trauben und aus verschiedenen Reifegraden. Da ist André immer sehr zurückhaltend, was die Details angeht, weil ich glaube, er möchte nicht, dass wir versuchen, das nachzumachen, was er bei mir gesagt hat. Ich würde das nur im Champagner-Business irgendwie versuchen. Aber wir können Angst haben. Ich nehme mal einen Schluck. Ich halte mal kurz das Glas hoch, um den nächsten Gang einzuläuten und natürlich auch die nächste Frage. In unserem Off-Gespräch gerade wurde schon das leidliche Thema Corona angerissen. Ich finde es sehr wichtig in der aktuellen Zeit, gerade mit den aktuellen Beschlüssen, wie sie denn gestern Nacht noch lanciert worden sind. Ja. Sehr schwierig. Das Thema macht mich auch sehr wütend. Und für alle, die jetzt nicht so im Bilde sind, wir sind jetzt in der Phase, wo nicht geöffnet wird und Außengastronomie in 100.000 Wochen gefühlt und wie ermöglicht werden sollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie kann es sein, für mich, aber das ist nur meine Meinung, dass man mit einem negativen Schnelltest, den dann auch noch die Gastronomen vielleicht durchführen vor Ort, Zugang dazu bekommt, dass man außen sitzen kann, aber innen nicht, wo wirklich die besten Hygienekonzepte überhaupt erarbeitet wurden, mit weiten Abständen, mit überall Wasserdesinfektionsmittel, mit Lüftungen, die 99% der Viren rausfiltern. Und mein Verständnis dafür ist leider ein bisschen aufgebraucht, weil ich jetzt als selbstständige Gastronomin die Perspektive sich mir eröffnet, dass ich vielleicht auf dem Innenhof eines Parkplatzes bei uns 10 Tische aufstellen könnte, eventuell, wenn das Gewerbeamt, das Bauamt und welche Ämter auch immer daran beteiligt sind, eventuell vielleicht die Zustimmung geben, wo dann Autos rechts und links dran vorbeifahren. Ich weiß nicht, ob das das Optimum dafür ist, dass vielleicht auch die Aussicht ist, dass vielleicht von 20 möglichen Öffnungstagen eventuell nur 10 da sind, um wirklich ein Geschäft zu machen, weil vielleicht regnet es an den anderen 10 Tagen. Mhm. Und deswegen gehe ich zusammen mit anderen Gastronomen hier aus der Stadt, vor allen Dingen auch mit dem Antonio vom Il Calice, vor Gericht. Mhm. Und ich bin ja wirklich nicht so der Mensch, der sich gerne streitet, aber in dem Falle bin ich jetzt sehr negativ gestimmt in diesem Moment. Und wenn ich mich so an unsere geführten Episoden des Podcasts erinnere, Janine, wir haben damals darüber gesprochen, wo denn unsere Möglichkeiten liegen würden, was das Weihnachtsgeschäft angeht, was wir da vielleicht alles spontan möglich machen, wenn es wieder geöffnet wird, unter welchen Bedingungen. Und dann ist ja eigentlich alles zugemacht worden danach. Was hat sich denn was verändert oder wie geht ihr denn überhaupt alle mit der Situation jetzt um?
Also wir haben ja die erste Zeit vor unserem Umbau tatsächlich genutzt mit unserem Schmankelmarkt, den wir in der Adventszeit gemacht haben und die Ente vor der Ham. Das ist auch super angenommen worden und das hat einem das Gefühl gegeben, dass man was tun kann, auch wenn ich dir wahrscheinlich nichts Neues erzähle, wenn ich dir sage, dass das natürlich irgendwie, ja, Plus-Minus-Geschäft ist und das einfach nur dazu beiträgt, dass man präsent bleibt und für die Gäste auch natürlich da ist in dem Moment, aber und unsere Mitarbeiter beschäftigt und jetzt sind wir natürlich auch voll mit dem Umbau beschäftigt. Aber man hat schon gespürt, so nach der Adventszeit, dass es auch so ein bisschen ruhiger geworden ist erstmal. Ich weiß nicht, wie ging es euch, Ilona, nach der Adventszeit?
Wir mussten ja noch während der Adventszeit quasi abbrechen, weil, also was sehr schön war, die Resonanz war einfach da und dann aber halt fast ein bisschen zu dolle da. Die Leute hatten ja nicht so wahnsinnig viele Alternativen und dann war unsere kleine, doch etwas beengte Straße tatsächlich sehr schwer sicher zu kriegen. Und wir hatten diese 2 großartigen Wochenenden, die uns, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so also psychisch wahnsinnig gut getan haben. Ne? So endlich wieder so minimal Gastkontakt, Konversation, Menschen sehen. Auch für die Mitarbeiter war das ganz großartig. Und da gab es aber dann doch eben die ersten Nachbarn, die sich auch angesichts von Menschenschlangen, die sich sehr vorschriftsmäßig gebärdet haben, aber nichtsdestoweniger, es waren halt einfach Menschen da dann irgendwie nicht so, also ja, man hat einfach gemerkt, das ist schwierig und wir waren auch sehr damit beschäftigt, Menschen im Grunde genommen Kauf und Geh zu brüllen. Und haben dann ja proaktiv das abgebrochen, bevor sich eine Situation bildet, die eben wirklich irgendwie vielleicht auch ja entgleitet oder kippt. Das war ja auch die Zeit, in der die Zahlen dann wieder ganz massiv anstiegen. Aber es ist halt einfach, das, was wir machen wollen, dürfen wir nicht machen. Das, was wir machen dürfen, ist erklecklich kostendeckend, nicht wirklich so. Und mir geht's ähnlich wie dir da, Marie. Ich tue mich schwer und das als Mensch, der sich, glaube ich, eine gewisse Vernunftbegabung zuspricht und der nicht blind nach Sündenböcken sucht. Ich tue mich gerade schwer zu verstehen, was da passiert. Ich erkenne da keine Linie mehr drin und ich fange auch an, wirklich frustriert zu reagieren auf eine Planlosigkeit und auch Versäumnisse. Ja, das ist alles, was ich jetzt dazu sage. Was mich interessiert übrigens, wenn ich eine Zusatzfrage stellen darf, ist, wie ihr alle persönlich dafür sorgt, dass ihr gerade nicht wahnsinnig werdet. Also wirklich, was ihr gerade für euch tut, wie ihr gerade irgendwie hoffnungsvoll bleibt und euch Perspektiven schafft und es durchhaltet. Denn ich erlebe das doch nach mittlerweile 12 Monaten pandemischer Realität als strapaziös. Ja.
Tja. Ich muss sagen, ich habe gerade während der Pause, Alexandra spricht, es hat mich diese Abend wirklich eine starke Motivationsschwung gebracht. Vielen Dank, meine Damen, weil wir sind alle in der gleichen Lage und irgendwann, wie du sagst, Ilona, nach ein Jahr ist man so in ein Tief, in ein Loch, sucht man die Motivation, was könnte man machen, was könnte man tun, aber darf man nicht, darf man so. Und die Kunden sind wirklich sehr belust, die Leute, die wollen was. Also das geht um Weine oder um Essen gehen, Restaurant, aber es ist so eine Motivation down im Moment, es ist so schwierig, genau wie du sagst, keine Linie, was soll man tun? Wir müssen existieren weiter und habe ich gerade an Sebastian gesagt, es ist motivierend. Danke Marie für diese Initiative, ja. Weil wenn ich euch alle sehe, ist mir doch, also das geht weiter, wir werden weitermachen, irgendwann wird es zu Ende und wir werden weiter unsere Kunden begeistern. Aber ist schwer, ja.
Ja, das Problem ist ja auch, Sophia jetzt hier, das Problem ist ja auch, dass es einen Unterschied zwischen Gastronomie und Gastronomie gibt. Also die Restaurants, die schon vorher in irgendeiner Form geliefert haben oder einfach von dem Angebot her, denen es einfacher fällt, sowas dann wirklich umzusetzen, die können auch irgendwie, für die halt macht es vielleicht nicht so einen Unterschied oder ist vielleicht sogar gerade, war die Zeiten eventuell noch lukrativer als sonst. Und für die ist halt vielleicht auch Essen im Außenbereich servieren einigermaßen vorstellbar. Aber erstmal haben natürlich auch nicht alle Restaurants einen Außenbereich. Jetzt wieder, um auf das zurückzukommen, was Marie vor kurzem sagte. Und wenn man einen Außenbereich hat, dann ist er vielleicht nicht gerade dem Ambiente angemessen eigentlich, was man halt bieten möchte. Und so ist es ja genauso bei dem Lieferservice. Also das war unglaublich rührend zu sehen, wie viele Gastronomen und Spitzenrestaurants in Berlin und vielleicht auch deutschlandweit irgendwie versuchen, sich wirklich Gedanken zu machen, wie man trotzdem noch weiter am Ball bleiben kann. Und darum geht es ja hauptsächlich. Es geht da ja nicht ums Geld verdienen, sondern einfach mehr ums Marketing, dass man nicht vergessen wird. Ja. Und es ist wirklich toll zu sehen. Also das sieht man ja auch heute Abend an dem Menü und wie schön das durchdacht ist und alles abgepackt und beschrieben. Also da ist ja auch viel Arbeit drumherum, woran man halt nicht so schnell denkt. Also man muss ja auch irgendwie Verpackung bestellen und man muss irgendwie eine Anleitung schreiben und diese ganzen Sachen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man sich einfach mal vom, ich will jetzt keine Namen nennen, aber vom Asiaten um die Ecke irgendwie mal was Warmes zu essen bestellt. Und letztendlich steckt man da so viel Energie rein und das ist natürlich nicht wirklich, man bekommt nicht das raus, was man eigentlich müsste. Also es ist wirklich einfach mehr vielleicht ja, Beschäftigungstherapie und wie gesagt, irgendwie in irgendeiner Form am Ball zu bleiben. Und klar, es sind da halt die Spitzenrestaurants in Berlin ein bisschen benachteiligt in den Politik, in den politischen Entscheidungen auch, weil da halt in diesem Gesamtpaket natürlich nicht an jede einzelne Person gedacht werden kann. Und diese Institutionen leiden natürlich am meisten darunter. Und es ist klar, dass man sich da eigentlich nur im Kopf fassen kann und denkt, wie soll denn da überhaupt noch irgendjemand überleben und auch motiviert bleiben und nicht sagen, okay, ich gebe es einfach auf.
Gerade an dich, Sophia, hier spricht Paula. Gerade an dich habe ich tatsächlich ein paar Mal gedacht, als ich den Podcast gehört habe, weil ich eigentlich aus dem Podcast entnommen habe, dass du ein neues Restaurant planst und auf das warte ich jetzt quasi als Gast, aber es wurde nicht eröffnet, oder? Also du...
Nein.
Wie ist dein Stand gerade?
Ja, also tatsächlich war das bei uns so, ursprünglich war die Idee im Frühjahr oder im Frühsommer letzten Jahres zu eröffnen und dann kam halt der erste Lockdown und dann lag ja wirklich erstmal alles und das Restaurant war ja noch im Aufbau sozusagen, eine Baustelle und das heißt, alle Lieferketten sind natürlich erstmal zusammengebrochen, die Küche konnte nicht produziert werden erstmal und auch natürlich nicht eingebaut und dann ging es zwar langsam wieder irgendwann los, aber meine Investoren wussten auch ganz klar oder haben da schon sehr vorausschauend gedacht und wussten, dass nochmal irgendwie zumindest eine zweite Welle kommt und nochmal Einschränkungen. Ich habe versucht, immer optimistisch zu bleiben und hatte gehofft, dass es nicht nochmal zu einem zweiten Lockdown kommt, weil man sich schon dachte, dass es allein aus ökonomischer Sicht oder wirtschaftlicher Sicht gar nicht möglich ist und dass sich die Regierung das nicht nochmal trauen würde. Letztendlich ist es ja doch so gekommen und das hatte man halt dann schon vielleicht so ein bisschen vermutet und deswegen ist halt die Entscheidung getroffen worden, nicht irgendwie übereilt das Restaurant zu eröffnen und dann gleich wieder schließen zu müssen, weil da muss man natürlich auch dran denken, ne? Man stellt ein ganzes Team ein, man baut alles auf und so weiter und dann macht man mit großem Tamtam auf und eine Woche später heißt es dann, na okay, jetzt geht es doch in den Lockdown. Das heißt, im Nachhinein war die Entscheidung natürlich sehr weise, es kann sich natürlich auch nicht jeder erlauben, zu sagen, okay, wir warten jetzt einfach nochmal ab, bis es irgendwie alles, bis man irgendwie da ein bisschen klarer sieht. Und das Problem ist jetzt ja auch einfach, dass nach wie vor man irgendwie keine Perspektiven hat. Und das ist ja auch, glaube ich, das Frustrierendste. Also mir persönlich geht es so, und das ist ja in allen Branchen, einfach diese Perspektivenlosigkeit. Also persönlich gesehen ist es natürlich, der Mensch braucht irgendwie Sachen, auf die man sich freuen kann und in irgendeiner Form Planung. Und so ist es natürlich im Beruflichen und Geschäftlichen genauso. Und im Moment ist es halt absolut schwierig. Also klar weiß man erstmal nicht, wann Restaurants überhaupt wieder öffnen können und wann es irgendwann wieder einigermaßen normal zugeht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und da ist natürlich so eine Neueröffnung, da macht man sich noch ein paar mehr Gedanken und überlegt sich, wann ist dann der richtige Zeitpunkt und so weiter und so fort. Das heißt, nach wie vor haben wir da noch natürlich kein fixes Datum und man erwartet wirklich irgendwie die ganze Zeit so ab, wie sich die Lage entwickelt, um irgendwie ein bisschen klarer planen zu können. Also es ist relativ frustrierend.
Hast du ein stehendes Restaurant da, was quasi nur die Türen aufmachen müsste? Oder ist es sowieso?
Also im Moment ist es so, ja, dadurch, dass halt alles irgendwie langsamer gelaufen ist als geplant, ist es tatsächlich so, dass die Küche auch immer noch nicht fertig eingebaut ist und so weiter. Also an sich steht fast alles, aber es wäre jetzt nicht so, dass sobald man eröffnen darf, wir sofort irgendwie die Türen aufmachen und Gäste reinkommen können. Also im Moment ist noch diese Zwischenphase, die auch noch zeitlich gebraucht wird, um wirklich das Restaurant fertigzustellen. Und ich denke mal, auch wieder durch diese Perspektivenlosigkeit lassen sich dann halt natürlich auch die verschiedenen Parteien mehr Zeit als normalerweise vielleicht, was halt auch sehr frustrierend ist, dass man das Gefühl hat, jeder nimmt halt auch Corona so ein bisschen als Ausrede, um nicht irgendwie seine volle Kapazität zu geben, auch wenn man es könnte, also in gewissen Bereichen. Das heißt, das Restaurant könnte natürlich rein theoretisch von der baulichen Seite her schon längst fertig sein. Aber da man eh nicht genau weiß, wann und wie es irgendwie weitergeht, wird sich da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gelassen.
Darf ich noch mal kurz reingrätschen zu Ilona? Die Situation war ja, Adventszeit war ja tatsächlich so, dass alle ausgehungert waren und sich wahnsinnig gefreut haben. Und ja, was mir einfach auch aufgefallen ist in der Zeit, dieses Denunziantentum, also dieses, wenn sich mal Gruppen oder wenn gefeiert wurde oder irgendwas, klar, ich jetzt in einer Risikogruppe sage, ich gehe da nicht hin, um Gottes Willen, was machen die da? Es ist ja jedem seine Verantwortung und er kann es ja machen, wie er es für richtig hält. Aber ich rufe doch nirgendwo an und sage, guck mal da, die halten jetzt nicht die Hygienevorschriften oder sonst was an. Das fand ich sowas von zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja schon ein Verantwortungsbereich, der ja auch jeden trifft. Klar leide ich da auch drunter und denke, oh Gott, die Gastronomie wird wieder länger zu haben, weil wieder die Zahlen hochgehen, wenn das so weitergeht. Aber was sie politisch jetzt zubereitet haben, ist, es finden immer mehr illegale Veranstaltungen statt.
Ja.
Man weiß ja überhaupt nicht mehr, wer wo sich angesteckt hat, was da passiert ist. Also ich kenne genug Leute, die erzählt haben, dass sie Partys gemacht haben und so weiter und so fort. Die erzählen doch nicht mehr, mit welchen Leuten sie irgendwo waren oder sonst was. Die sind dann, haben Corona, versuchen das zu Hause zu regeln. Wenn es nicht geht, gehen sie ins Krankenhaus. Aber es ist doch wirklich politisch unter aller Kajüte. Wenn ich sehe, die Friseure, die jetzt aufmachen, da kommt jeder Friseur jedem Kunden näher als eine Gastgeberin, als ein Koch, muscheln und machen und tun. Da wird die Nacht durchgeschubbert, wo ich dann denke, Leute, also irgendwas stimmt hier nicht. Die machen bestimmt ihren Job super. Ja. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber ich verstehe diese Regelungen nicht. Wieso kann die Gastronomie, die sich wirklich also in Unkosten gestürzt hat, die alles versucht hat, um diese Sicherheit zu geben, das ist ja auch das, die Gastgeberschaft zu sagen, die Gäste sollen sich sicher und wohlfühlen, dass die jetzt drin hängen und es wird einfach so getan, als ob die das noch länger aushalten können.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, nur damit auch kein falsches Bild entsteht, ich habe die Gäste, die da waren, auch bei dieser Weihnachtsmarktgeschichte, als wahnsinnig respektvoll, umsichtig und sehr regeltreu erlebt. Aber es war trotzdem einfach ein Anlass, der Menschen angezogen hat in einer größeren Zahl. Und das alleine schon, ne, dass es eine Schlange gab, auch wenn Mindestabstände eingehalten wurden, aber dass einfach viele Leute einen Anlaufpunkt hatten, wurde, glaube ich, erlebt als ein ungewöhnliches und kontraproduktiv sich gestalten könnendes
Bild. Da könnte ich mich aber jetzt an der Stelle, entschuldige, wenn ich da reingrätsche, echt bitte aufregen, gerne. Weil wenn ich mir überlege, was wir für Warteschlangen gesehen haben im Fernsehen, als die erste Teststation aufgemacht haben, die Leute, obwohl sie terminiert waren, auf den Straßen kilometerweit gestanden haben. Oder ganz ehrlich, wenn ich hier um die Ecke beim Fleischer rein will, dann stehe ich übrigens auch auf Samstagmittag mit 20 anderen Leuten in der Schlange. Regt sich uns auch darüber auf. Ne?
Jetzt nur ganz kurz, einen Moment. Das erste Kommentar war Eva-Maria Hilke, anregend. Geantwortet hat Ilona Scholl und jetzt Marie Anrau.
Verzeihung.
Nur kurz für unsere Zuhörer.
Dankeschön.
Ich hoffe, dass ihr es mittlerweile, liebe Zuhörer, auseinanderhalten könnt. Das war Paula Birnbaum. Also erst Eva-Maria Hilke, dann Ilona und dann Marie Rau. Jetzt, entschuldige bitte, liebe Marie.
Kein Problem, Dankeschön. Ja, ich denke einfach, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ich denke aber, dass auch die umliegenden Bürger da natürlich irgendwie suchen. Weil ich wollte vorhin ganz kurz auch schon mal reingrätschen für diejenigen, die jetzt Berlin nicht vor Augen haben und vielleicht nicht aus Berlin kommen. Das, was ihr da geschafft habt in der Adventszeit, das war ja fast wie so ein Verbund, sage ich jetzt mal. Es waren ja viele kleinschaffende Betriebe, die in dieser Gegend an den Wochenenden auf hatten und selbstgemachtes dargeboten haben, um das mal kurz umzufassen. Ja, da gab es bei dem einen gab es Suppe und bei dem anderen gab es Langosch und bei dem nächsten gab es das. Und da konnte, und dann wurde das halt auch abgegangen mit Abstand und allem. Das Problem, was ich fand, ist, dass es anscheinend ganz vielen ein Argus oder so ein Dorn im Auge war. Und ich glaube einfach, das war vielleicht einfach auch Frustration von Menschen, die einfach selber mit sich unglücklich sind. Weil das hatte ja was mit Lebensfreude zu tun.
Richtig, und das finde ich auch.
Das finde ich ganz, ganz traurig, dass wir anderen Menschen teilweise nichts gönnen.
Ja, das ist aber leider irgendwie so ein deutsches Problem vor allen Dingen oder so ein menschliches Ding, dass irgendwie dann geguckt wird, also es den anderen einfach gegönnt wird und geguckt wird, wie man das irgendwie vermeiden kann oder verbieten kann, anstatt dass man einfach das Positive daran sieht. Das ist natürlich nochmal eine
Frage. Wenn ich dazu nochmal was sagen darf, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es da tatsächlich ein Vorurteil gibt, was Gastronomen angeht, als Halodris und unvorsichtige, leichtsinnige Menschen, das überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß ist. Denn um zum Beispiel diese Aktion als Beispiel tatsächlich zu nehmen, die war geplant als ein Spaziergang. Das heißt, Bewegung von einem Ort zum anderen war ein fundamentales Element dieser Aktion. Die Aktion war so
auch welche Aktion?
Dieser Adventsspaziergang, der Glühweinspaziergang. Entschuldigung, das ist richtig. Genau, das war ein Zusammenschluss mehrerer Gastronomen, die sich überlegt haben, wie bekommen wir das hin in der Adventszeit einen Verkauf, einen Außerhausverkauf möglich zu machen, der sicherst möglich ist, im Freien stattfindet, nicht dazu einlädt, zu verweilen und Mindestabstände und Sicherheitsvorkehrungen quasi programmatisch ins Design einbaut. So war das geplant. Das war eigentlich eine richtig, richtig großartige Sache, denn es war
ein zentrales Element dieser Aktion, dass die verschiedenen Stationen abgelaufen werden und dass die Menschen, die die ansteuern, sich bewegen. Keine Träubchen bilden, nicht verweilen, ne? Das Risiko minimieren. Und ich hatte tatsächlich hier und da das Gefühl, dass das nicht so richtig gesehen wird. Also dass das Design nicht richtig gesehen wird und dass man so ein bisschen davon ausgeht, weil das ja Gastronomen sind, machen die das nicht sicher. Und ich erlebe uns als Gastronomie, als Branche in dieser Zeit, seit Beginn des ersten Lockdowns, sehr, sehr vernunftbegabt, ganz, ganz nah dran an aktueller Forschung, sich auseinandersetzen mit Technologien. Ne? Mehr als andere Branchen das übrigens tun. Ich kenne viele Leute, die sich Luftfilter angeschafft haben, die ein lückenloses Dokumentations- und Kontaktnachverfolgesystem installiert haben, die Besucherzahlen rigoros beschränkt haben von Anfang an, die Mindestabstände penibel einhalten, die lückenlose, phänomenale Hygienekonzepte an den Start gebracht haben, in kürzester Zeit. Also da können sich andere Branchen meiner Meinung nach wirklich eine Scheibe von abschneiden.
Ich möchte jetzt und das wird auch trotzdem noch mal reingrätschen. Also was mich auch wirklich nervt bis zum Erbrechen, hier ist Eva Maria. Ich muss ja einkaufen. Ich muss ja meine Lebensmittel, um irgendwie zu kochen und zu leben, einkaufen. Und die Sicherheitsmaßnahmen in den Supermärkten, die sind rudimentär. Und wenn du Pech hast, hast du wirklich verquere Leute, die dir in den Rücken husten oder irgendwie sonst irgendwas. Und das ist das, was mich so schockiert, dass ich denke, okay, das kriegen wir irgendwie hin, da sind wir tolerant. Aber wenn es um Gastronomie geht, wenn es wirklich darum geht und es geht, ich habe es nie erlebt in der ganzen Zeit, dass ich ich habe es ein paar Mal erlebt, aber dann gehe ich auch nicht mehr hin. Aber die meisten, 90%, sind sowas von perspektivisch auch gepolt zu sagen, das ist unser Business, also wir müssen da auch drauf achten, dass es gut läuft. Und ich verstehe also diese Politik nicht, die einfach gestern Abend, ich habe es mir gar nicht angehört, ich habe es mir heute schon angeguckt.
Ich habe es mir nachts um 24 Uhr sind sie online gegangen, 12:15. Ja. Ich habe es mir als Einschlafmusik sozusagen angetan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schockiert aufgrund der Aussage, zwei Aussagen. Das eine ist, dass es in die Menschenrechte in Deutschland eingreifen würde, also es ist jetzt sehr pointiert, aber eingreifen würde, die Menschen man könnte keine Testpflicht machen, sondern nur eine Aufforderung oder eine Empfehlung, wo ich mir denke, aber wo ist denn da die Grundlage dafür, dass wir auferlegt bekommen werden, wenn denn nach zwei Wochen die Inzidenz unter 100 ist und wir Außengastronomie irgendwann in den nächsten 1000 Wochen aufmachen dürfen und wir dann aber nur Gäste einlassen dürfen, wenn sie einen negativen Schnelltest haben. Aber ich sie eigentlich nicht dazu auffordern kann, weil unsere Regierung uns gar nicht die Vorgaben dafür gibt, dass es gesetzlich wirklich erlaubt ist. Also da kneift sich ja schon, weißt du, also es ist ja schon total krank. Und dann die Aussage von Herrn Söder, also wir sollen jetzt mal alle, wir könnten jetzt, also die Bundesregierung könnte jetzt so eine Zahlen, wie dass die Krankenhäuser eigentlich nicht mehr so voll sind oder fast, dass es runtergeht und dass die Auslastung immer weiter sinkt, das könnte man jetzt in diese Zahlen nicht mit einbeziehen, weil das wäre viel zu aufwendig. Und da denke ich mir, aber wir haben doch diesen Lockdown eigentlich gemacht, weil die Krankenhäuser so voll sind und unsere Mitarbeiter, die das betreuen, diese fleißigen Menschen, die sich jeden Tag einfach auf diesen Virus aussetzen, überfordert sind, weil wir nicht genug Personal haben. Aber wenn die Krankenhäuserbetten immer leerer werden und leerer, weil die Menschen, die anfällig dafür sind, geimpft sind, dann verstehe ich nicht, warum wir das so krampfhaft zurückhalten müssen. Und aber dieses Nonchalante, das hat mich so gestört. Diese Aussage, damit können wir uns jetzt nicht auch noch beschäftigen. Wir können nicht alles mit einbeziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Aber ihr müsst doch aufhören. Wir müssen momentan, mit der Terrasse, die wir ja jetzt irgendwie auf einem Parkplatz bauen, das ist jetzt das fünfte Konzept innerhalb von eines Jahres, was wir aus dem Boden stampfen müssen. Da frage ich mich, von uns wird eine Flexibilität erwartet, damit wir überleben, die dann einfach nicht mitbringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur relativ wenig Verständnis dafür, was es halt unsere Bundesregierung Bundesregierung. Sie haben sich dafür wählen lassen, um diese Entscheidung zu treffen in unserem Sinne. Und dann müssen Sie jetzt ehrlich gesagt auch ganz deutlich gesagt den Hintern zusammenkneifen und das tun.
Aber ja, da, Entschuldigung, das, ich spreche jetzt einmal Regine.
Ja, Regine.
Merken wir doch alle, dass es wirklich keine Unternehmer sind.
Ja, das Schlimme ist ja,
das stimmt.
Dass sie sich ja irgendwie Unternehmer. Die lassen sich ja irgendwie beraten.
Eine Unternehmerfirma,
aber schlecht, würde ich sagen. Ja. Und die kriegen absolut viel Geld dafür.
Ich bin ja bei dir. Also wir merken doch, auch ich bin ja Unternehmer. Wir merken doch alle, dass hier keine Unternehmer denken und Entscheidungen getroffen und werden, die niemand mehr von uns nachvollziehen kann. Und wenn sie bis eins denken, denken sie aber nicht bis drei weiter, so ungefähr. Also wir stoßen ja alle an unsere Grenzen, weil sie irgendwie nicht das richtige Leben repräsentieren.
Und das finde ich, wenn du sprichst, wenn ich dazu auch noch mal ganz kurz was sagen darf, Marie, was mich auch immer so ein bisschen ärgert, ist, dass total vergessen wird, wir als Selbstständige eigentlich, die ja zurzeit zum Teil auch ihren Beruf nicht ausüben können, dürfen, wie auch immer, wir haben jetzt irgendwie eine Art Berufsverbot auferlegt bekommen und für uns gibt es keinerlei Ausgleich, wie wir unsere Fixkosten decken können. Und das hat nichts mehr, schon lange nichts mehr mit unternehmerischem Risiko zu tun. Mhm. Weil wenn ich ein scheiß Konzept habe und ich fahre damit an die Wand, dann ist das eine Sache. Aber wenn mir über Monate verboten wird, mein Konzept, was wirtschaftlich eine gute Tragfähigkeit hat, auszuüben, dann ist es eine ganz andere Hausnummer, finde ich. Und dann sollte es zumindest möglich sein, auch die Unternehmer privat abzusichern und da eine Art Kurzarbeitergeld zu zahlen für die selbstständigen Unternehmer. Ich finde, alles andere, da wird sich überhaupt keine Platte drum gemacht, wie wir jetzt unsere Versicherungen Anfang des Jahres gezahlt haben, die wir so haben, wie wir unsere Kredite abzahlen, die der ein oder andere vielleicht hat, ja, oder Mieten oder wie auch immer. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ich finde, bei allem, was man natürlich auch an Hilfen für den eigenen Betrieb bekommt, ist es natürlich irgendwie auch noch was anderes, wie du als Privatperson abgesichert bist. Und auch da geht es auch um Altersvorsorge und so weiter und so fort. Also das hat auch nichts mehr mit freier Marktwirtschaft zu tun, meiner Meinung nach, sondern das ist einfach jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt echt schon so ein langer Zeitraum, da kann ich das auch nicht mehr tolerieren, dass da nicht auch drauf geschaut wird.
Und ich muss ganz kurz, also Paula spricht, im Vergleich der beiden Branchen möchte ich gerne sagen, dass mich das total wundert, weil ich kriege ja durch Marie diese Gastronomiebranche jetzt sehr eng mit, diese Verbote und auch natürlich als Konsument, dass ich nirgendwo hingehen darf. Aber da ich ja nun auch Schauspieler vertrete, Filme werden weitergedreht. Und Filmsets, möchte ich mal sagen, sind sehr groß. Da sind sehr viele Leute und sehr viele Gewerke bei der Arbeit, die werden jeden Tag getestet. Die haben, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Filme aufgehört, also das ist das, also es ist eher pro Gastronomie und Film, weil die haben gute Konzepte, die müssen die einreichen. Da werden alle Schauspieler und alle Gewerke jeden Tag mit Schnelltests getestet und die drehen ihre Filme weiter.
Das ist
nicht, diese Branche läuft total normal weiter. Also natürlich
eine wirtschaftliche Entscheidung.
Ja, gut, natürlich gibt es manche Finanzierungen, die platzen, das mag sein, aber generell wird weiter gedreht und alle werden getestet. Ich frage mich, warum kann man nicht auch sagen, die Restaurants dürfen weiter öffnen, wenn sie getestet werden?
Und jetzt möchte ich ja nochmal was anderes einbringen und damit möchte ich die Runde jetzt auch beenden, weil ich glaube, alle aufgegessen haben und wir dann auf den nächsten Gang übergehen. Wenn man mal die Baubranche nimmt, da gibt es überhaupt gar keine Einschränkung. Und glaubt mir bitte, dass da niemand jeden Tag getestet wird. Und die stehen alle überall drin nebeneinander und arbeiten
ohne Maske
zusammen. Ohne, dann teilweise auch ohne Maske, genau. Und da redet überhaupt gar kein Mensch drüber. Und da möchte ich mal bitte wissen, wenn die 8 Stunden nebeneinander stehen auf engstem Raum, wo denn da der Vorteil ist gegenüber uns, die wir als gastronomische Betriebe Hygienekonzepte haben mit Abstand, mit Desinfektion, mit Luftreinigern und anderen Geschichten, dass wir sagen, der darf rein, dann kann erst der nächste rein. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, über das Thema können wir noch sehr, sehr lange sprechen. Deswegen würde ich jetzt hier mal einen kleinen Cut machen für uns alle, für die Zuhörerinnen und Zuhörer und für uns. Und ich würde sagen, Nach diesem sehr, also ich habe es sehr lecker gefunden, den Zander.
Ja, sehr.
Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Schön mal wieder einfach mal was zu essen, was man nicht selber gekocht hat. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt alle mal ganz kurz ins Off, bereiten unseren Hauptgang vor und sehen uns in 10, 12 Minuten wieder hier. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr bei unserem Hauptgang mit dabei seid. Wir haben uns alle wieder gerade zusammengesetzt und haben unser Essen erwärmt, angerichtet, mit ganz viel Liebe, noch zwischendurch ein paar Informationen ausgetauscht, noch den Wein dazu gestellt und wir werden jetzt zusammen, während wir über das nächste Thema reden, ein Kalb genießen, außer die Regine, die genießt Topinambur.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Und wo haben wir sie denn? Ach, die Christiane kriegt eine andere Soße oder hat eine andere Soße bekommen. Keine Soja, Kamebishu.
Fantastisch.
In Soja ist ja, also in Sojasauce ist ja normalerweise immer Weizen mit ein, mit verwandt und deswegen ist der Gluten drin, wenn man es nicht verträgt. Für alle, die das nicht genau wissen und die kein Gluten gut vertragen, lasst die Finger von Sojasauce, weil das oft Weizen mit drin ist. Auf jeden Fall haben wir das extra nochmal anders gemacht und das Ganze,
ganz toll.
Wundert euch nicht, in der Soße und in dem Püree überall so ein ganz klein wenig Jalapeno-Chili mit drin. Der Gang ist ja grün, inklusive Chili. Der wird ein bisschen euch aufwecken. Was braucht ihr wahrscheinlich auch? Ja, genau. mit dem Wein, den es dazu gibt. Als ich das vorhin gelesen habe, dass der André und der Raphael 2013 Milla Iona Notta ausgesucht haben, sind gleich Urlaubserinnerungen an mich zurückgekommen, weil ich früher schon so zweimal im Jahr nach Sizilien gereist bin, um da Sonne zu tanken. Und Donna Fogata, der in Sizilien gekeltert und produziert wird, war ein großer, langer Begleiter von mir. Und dann musste ich gleich an Sonne denken und Urlaub und all die wunderschönen Dinge, die uns gerade verwehrt bleiben, aber die auch irgendwann wieder kommen. Wir denken ja positiv. Ich habe so die Idee gehabt, worüber können wir denn reden, was wichtig ist? Mir wäre zum Beispiel wichtig, mal zu erörtern, wie ihr in Zukunft gerne Frauen fördern wollen würdet oder aktiv fördern, euch vorstellen könntet, sie aktiv zu fördern. Oder was wir tun könnten, alle miteinander, um Frauen in unserem Berufsfeld aktiver zu fördern. Und ich hatte ja für mich persönlich so die Idee, immer nochmal in die Richtung zu gehen, was so Elternurlaub geht, da mich nochmal irgendwann in das Thema reinzuhängen, wenn der Mann oder die Frau in der Partnerschaft, in Elternschaft geht, das wird ja heute sehr ungleich bezahlt, oft ist ja der Mann auch in der Position, dass er mehr Geld verdient und deswegen oft die Männer dann arbeiten gehen und die Frauen zu Hause bleiben und dass man die Möglichkeit schafft, durch einen Erhalt dieser Bezahlung, dass zum Beispiel der Mann trotzdem zu Hause bleibt und die Frau weiter arbeiten geht und zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, langfristig Karriere zu machen. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Natürlich sehr umfassend, weil es nicht nur auf Gastronomie sich beziehen würde, sondern eigentlich ein gesellschaftsrelevantes Thema wäre. Aber vielleicht habt ihr ja so kleine Eingebungen, wie ihr sagt, das sind so alltägliche Sachen oder langfristige Sachen, wo wir Stellschrauben anziehen oder lockern könnten, um die Bedingungen zu verbessern oder Möglichkeiten zu schaffen.
Das ist so fresh, lecker. Vielen Dank. Super lecker. Ich kann ja nicht überlegen.
Das nächste Mal machen wir zum Hauptgang eine seichtere Frage. Einfach nur so, wie geht's euch? Schmeckt es gut?
Ich möchte mal kurz einbringen, Marie, also hier Sophia nochmal. Wir hatten ja auch ein bisschen das Thema. Also ich denke, das ist ja mit anderen Damen im Podcast auch. Aber also zum Beispiel diesen Ansatz, diese Idee, die du gerade aufgezeigt hast, finde ich schon mal wirklich nicht schlecht. Und ich glaube, es haben sich noch nicht so viele so Gedanken so tiefgründig darüber gemacht, weil es ja einfach nicht so einfach zu klären ist. Es fängt ja einfach damit an, dass halt Frauen, was wir ja schon besprochen hatten, auch damals Frauen nun mal diejenigen sind, die Kinder bekommen. Das heißt, sie sind da irgendwie schon immer benachteiligt, einfach vom Zeitlichen her ist man ja physisch einfach irgendwann nicht mehr möglich, ist es einem nicht mehr möglich zu arbeiten und braucht eine gewisse Zeit, eine gewisse Auszeit. Und in der Zeit können natürlich auch die Männer weiter ihre Karriere ausleben. Und dementsprechend ist man dann natürlich schon mal als Frau irgendwie ein bisschen benachteiligt. Und deswegen ist es natürlich ein guter Ansatz zu sagen, zumindest wenn es darum geht, irgendwie eine Elternzeit zu finanzieren, dass man da irgendwie, dass man da keine Unterschiede macht und sich nicht mehr so sehr darüber Gedanken machen muss, ob nun der Mann oder die Frau zu Hause bleibt oder beide. Es ist eine gute Frage. Es ist nicht so einfach, eine Antwort dafür zu finden, sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht immer noch so ein Thema. Ich glaube, man muss insgesamt versuchen, irgendwie der Frauen darin zu unterstützen, irgendwie auch ihrer Karriere zu folgen. Und gerade was nun unsere Branche betrifft, also die Gastronomie im weitesten Sinne, und das hatten wir auch schon damals ein bisschen angeschnitten, vielleicht zu versuchen, in während der Ausbildung oder Ähnlichem, da schon mal irgendwie auch die Stellschrauben so zu stellen, dass die Frauen oder die Mädchen in dem Alter dann nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie gar nicht so weit kommen können, sondern auch irgendwie, wie gesagt, weiterhin einfach an ihre Karriere im Blick haben und gucken, wie sie da am meisten Erfolg haben können, ohne sich irgendwie über andere Sachen Gedanken machen zu müssen. Aber parallel ist natürlich wieder das Arbeitsklima, Umfeld und die ganzen Voraussetzungen, was einfach schon unabhängig, ob nun von männlich oder weiblich, in der Gastronomie ein schwieriges Thema ist, weil es halt einfach harte Arbeitsbedingungen sind, lange Arbeitszeiten, auch wenn das natürlich eigentlich gesetzlich geregelt ist, Zeiten, zu denen andere Menschen normalerweise nicht arbeiten. Also das sind halt natürlich alles Grundvoraussetzungen, die insgesamt nicht so attraktiv sind und immer weniger werden, weil sich die Menschen im Moment in diesen Generationen mehr Gedanken darüber machen und irgendwie vielleicht mehr Wahlmöglichkeiten haben oder denken, sie zu haben. Und da muss man halt einfach gucken, wie man das attraktiver machen kann, was ja zum Beispiel ihr, Marie, in eurem Unternehmen ja als einer der Vorreiter sozusagen für das, was man so mitbekommt, relativ gut schon umsetzt, dass ihr halt einfach Arbeitsbedingungen kreiert, die attraktiv sind für Mitarbeiter und die das halt einem dann ermöglichen, auch über solche Sachen nachdenken zu können und den Beruf zu wählen, trotz gewisser Umstände. Und ich glaube, daran muss man einfach noch viel mehr arbeiten, dass es vollkommen normal wird, überall, dass man sich die Arbeitszeiten vielleicht ein bisschen selber zu, wie es seinem Lebensstandard entspricht, zurechtlegen kann und es halt nicht mehr diese 12 Stunden am Tag, nachts und Wochenende und Urlaub ist. Das ist einfach in der Industrie natürlich, es gehört dazu irgendwie, aber man muss halt versuchen, in irgendeiner Form das den einzelnen Angestellten auch irgendwie so recht zu machen, dass man dann da relativ flexibel ist und die Leute, die das halt nicht so stört, dann eher vielleicht die Schichten machen lässt, die halt andere Leute mit Familie und so weiter eher nicht so gerne machen. Also da sehr viel flexibler und einfach offener zu sein. Das ist so, dass das die einzigen Möglichkeiten, die ich im Moment sehe, um das irgendwie ein bisschen attraktiver zu machen und das dementsprechend auch vielleicht für Frauen, die Frauen in dem Umfeld zu fördern.
Sophia, wenn ich da... Entschuldigung, Eva Marie, Verzeihung. Genau, Janine spricht. Sophia, wenn ich da nochmal ergänzen darf, ich finde den Ansatz total richtig und ich finde, um die Elternschaft kommen wir nicht herum, um den Gedanken, wie geht man mit Müttern um in seinem Betrieb, da muss sich jeder in seinem kleinen Kosmos erstmal Gedanken machen und ich finde, wenn jeder in seinem Kosmos erstmal arbeitet und gewisse Sachen hinterfragt und die Menschen kennenlernt und wie wollen die ihre Elternrolle auch ausfüllen, das spielt ja auch oft eine Rolle und das gebe ich einmal zu bedenken bei der Überlegung. ich finde, es ist total wichtig, dass man diese flexibleren Modelle anbietet. Und ich finde deine Idee, Marie, total super, dass man das Elterngeld einkommensunabhängig zahlen würde bei den jeweiligen Eltern, sodass die Frau auch die Wahl hat. Aber es ist nun mal oft so, dass wenn du ein Kind bekommst, du möchtest auch bei deinem Kind sein. Du möchtest ja das Baby stillen. Mhm. Und das ist ein ganz großer Faktor, ich kann ja nicht für jeden sprechen, aber der uns auf jeden Fall mal ein halbes Jahr rausnimmt aus der Nummer. Und ich finde, dann ist aber unser Job, zu schauen, wie kann ich die Person wieder integrieren, auch kompetenzorientiert integrieren in meinen Betrieb, sodass es jetzt nicht die Frühstücksmutti ist, wenn ich das mal so ganz überspitzt sagen darf, sondern die Person, die hat eine super Berufsausbildung, die bringt eine Kompetenz und einen Mehrwert für meinen Betrieb mit. Und ich muss mich jetzt mit dem Menschen auseinandersetzen, wie der weiterhin in der Position stattfinden kann, die ihn oder sie in dem Fall natürlich auch selber erfüllt. Ja, und was sich für sie dann auch richtig anfühlt in ihrer Familienkonstellation und wie sie das dann auch ausüben kann und möchte. Und ich finde, es ist ein total wichtiger Punkt. Wir sind da ein bisschen hinterher, meiner Meinung nach, in Deutschland. Die skandinavischen Länder machen das schon lange ein bisschen anders. Natürlich darf man einfach auch nicht, muss man im Hinterkopf behalten, dass das auch nicht jede Frau möchte und dass das auch okay sein muss und ihr trotzdem dann auch, wenn sie zurückkommt im weiteren Verlauf, auch nicht hinderlich sein darf.
Wie machen die das denn in den skandinavischen Ländern?
Da ist es wohl schon länger so, dass da die Männer auch wirklich seit Jahrzehnten eigentlich ganz regulär diese Elternzeiten mitnehmen, was bei uns jetzt ja noch gar nicht so lange ist, ne? Dass die Väter dann auch irgendwie einen Teil der Elternzeit übernehmen können. Und das hat natürlich die Frauen auch schon viel früher gestärkt, auch in Führungspositionen weiterhin darauf hinzuarbeiten oder genau in diese Richtung zu streben.
Also im Prinzip sprichst du davon und dann sprichst du, glaube ich, das aus, was alle denken. Das ist wirklich die Eigenverantwortung der Unternehmer, individuelle Lösungen erstmal aufzuzeigen und zu finden, weil das ist doch ein sehr individuelle Problem, also das ist ja keine Problematik, ich will es ja nicht als Problem darstellen, sondern als Situation, ja, weil Problem hat schon wieder so was Negatives. Das ist halt, das ist das Leben, das ist, Kinder werden geboren und das ist Familie und das gehört mit dazu zu unserer Gesellschaft, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind ja auch die Kinder, die da geboren werden, sind ja unsere Gäste in Zukunft und auch vielleicht unsere Mitarbeiter, wenn ich lang genug lebe, genau. Und das sind auch die Frauen und Männer, die wir dazu erziehen können, dass sie, das ist auch unsere Verantwortung, dass sie dafür sorgen, dass wir dafür sorgen, dass sie mit einer ganz anderen Natürlichkeit, was Gleichberechtigung Frau und Mann angeht, dass die da schon damit aufwachsen, dass es für die was Natürliches ist, nichts, wofür sie kämpfen müssen oder dass es irgendwie was Seltsames ist. Ich hoffe, dass sie in 20 Jahren sich umgucken und sagen, über so eine Themen habt ihr früher gesprochen, das kennen wir alles nicht mehr.
Also das würde ich mir wünschen, dass wir im Herzen, das, was wir im Herzen tragen an unsere Kinder, wenn es die dann gibt, weitergeben und selbstbewusste junge Frauen erziehen. Oder auch uns die jungen Mädels, die vielleicht bei uns im Betrieb arbeiten. Ich meine, wir werden ja auch nicht jünger, wir werden älter, potenziell dazu, wenn unsere Mitarbeiter irgendwie jünger gefühlt haben. Und die an die Hand zu nehmen und denen zu zeigen, wie es geht und dass sie selbstbewusst sein dürfen und dass es bei uns vereinbar ist. Und das nehmen die dann wieder in den nächsten Betrieb mit. Und wenn die dann irgendwann mal einen Betrieb führen, hoffentlich geben sie es dann auch so weiter. Und ich finde, wenn man bei sich anfängt und sich mit dem Thema weiter auseinandersetzt, dann tut man schon einiges.
Ich finde, Janine halt auch.
Entschuldigung.
Mach mal.
Ja, wir hatten darüber ja auch schon gesprochen, Marianne, dieses Thema intern im Betrieb. Also selbst wenn man diese Möglichkeiten aufzeigt, dass dann auch total viel Kommunikation auch im Team intern benötigt wird, damit diese, sage ich mal, der gleichberechtigte Respekt den anderen Mitarbeitern gegenüber, auch wenn sie weniger Stunden arbeiten oder eben nach einer Mutterschaft oder wenn man auch in Elternzeit als Vater war, zurückkommt und vielleicht nur noch Teilzeit arbeitet, also nicht nur die Stelle zu schaffen, sondern auch intern im Team zu kommunizieren, dass diese Position trotzdem genauso viel Wert hat wie jede andere Position. Weil das ist schon, was ich regelmäßig mitbekommen habe, dass das so schnell, selbst wenn es nicht um Mutter oder Elternschaft geht, wenn irgendwie das Gefühl aufkommt, darüber hatten wir ja auch gesprochen, ah, die da im Büro sind die Faulen oder so, die hängen da nur rum. Und so ist es ja gerade, wenn es dann um Elternurlaub geht, oder nicht Urlaub, Entschuldigung, Elternzeit, da kommt jemand wieder, arbeitet vielleicht weniger Stunden und dass dann eben auch diese, also da an diesem Kommunikationspunkt liegt auch viel zu wenig Fokus, glaube ich, weil intern dadurch sich so viel verschiebt und dann eben hinterrücks ganz viel gesprochen, gelästert, irgendwie despektierlich. Also so, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der dazu gehört.
Das war Christiane Kegelmann. Ganz kurz, das war Christiane Kegelmann.
Ah ja, Entschuldigung. Oh
nein. Ich wollte es einmal sagen, damit die Leute deine Stimme erkennen.
Ja, danke sehr.
Ich würde jetzt mal als kinderlose Kuh mal dazwischen gehen. Also ich bin in einer Generation von Frauen aufgewachsen. Da gab es schon mal eine Welle des Feminismus. Und da war schon damals bei uns klar, 70er Jahre, 80er Jahre, Kinder kriegen ist für eine Frau und Karriere beruflich ein Desaster. Es ist damals überhaupt kein Thema gewesen. Entweder kriegst du ein Kind, dann bist du zu Hause. Ich dachte eigentlich, mit der Zeit würde sich das verändern. Ich erlebe es heute immer noch, dass die Frauen diejenigen sind, die dann eben zu Hause mit dem Kind, wie sie es halt wünschen, auch haben wollen. Das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Für mich hat sich in den letzten Jahren einfach auch, was Frauen betrifft, den Umgang mit Frauen verändert, dass ich immer mehr das Auge auf Frauen habe, dass mir Männer, das klingt jetzt total, jetzt werden wieder alle sagen, sexistisch. Aber Männer werden für mich immer unwichtiger, weil ich kenne sie mit ihren Spielregeln, wie sie miteinander die Buddies sind, wie sie sich ihr Business zuschieben, wie sie agieren und so weiter. Wo ich sage, ich lerne gerade. Ich lerne, wie sie es machen und das übertrage ich auf Frauen. Also meine Aufmerksamkeit ist mittlerweile immer, wenn ich in Gruppen oder mit Leuten mich treffe, dass ich immer auch immer gucke, wo sind die Frauen, was machen die gerade, wie agieren die und auch so konzentriert darauf bin und auch versuche, alles, was ich kann, an Möglichkeiten denen auch zu unterbreiten. Also auch sie zu unterstützen in jeder Form, wie ich es kann. Ne? Und das, finde ich, hat schon sehr viel Positives in den letzten Jahren gebracht. Also Marianne mit ihrem Ladies Lunch, dass wir miteinander reden, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns kleine Geschäfte zuschieben, dass wir sagen, Mensch, der ist blöd, mach es so oder hin und her. Also diese Kommunikationsform, sich zu akzeptieren, egal was man ist als Frau, dass man das wertschätzt, das, finde ich, hat zugenommen. Und ich finde, da bin ich auch ganz glücklich drüber, dass ich da mitagieren kann. Männer sind natürlich immer noch diejenigen, die am Schalter sitzen. Manchmal wurde dann auch dran verzweifelt, weil ich nicht blond, schön, jung und albern bin. Aber das hat ja eine Kategorie, aber die andere Kategorie ist, gibt es nicht jemanden, die da auch einen Hebel in der Hand hat und sagt, ja, da könnte man das und jenes machen miteinander und sich vermitteln. Und das ist für mich eigentlich in meinem Alter jetzt gerade ein ganz positiver Effekt. Ohne gerade die Fahne hochzuheben, ich trage Latzhose. Und das war damals so. Da hat man dann ganz radikal auch gedacht, fängt ja jetzt auch mit der ganzen Gender-Diskussion auch wieder an, dass man sich so auf sich, auf seine Persönlichkeit auch beruft. Was bin ich? Wer bin ich? Wo will ich hin? Und das finde ich total spannend im Moment.
Also interessant, dass du das sagst, Eva Maria, im Vergleich zum Beispiel zu Christiane. Wenn ich mal kurz nachfragen darf, ich glaube, euch unterscheiden ja wahrscheinlich 20 Jahre.
Mindestens.
Und wie fern, und ich glaube...
Wie nett.
Also ungefähr...
Ja,
das ist jetzt natürlich, also quasi, das ist aber gar nicht so witzig gemeint, wie sich anhört, es unterscheiden euch 20 Jahre, sondern wie Marie Andes auch gerade sagte und wie ich das als aufmerksamer Podcast-Hörer auch immer höre, ist es, glaube ich, dann schon auch eine Form der Erziehung. Also wie ist man, und oder, das wäre meine Frage jetzt an dich, Eva-Maria, oder an dich, Christiane, oder meine persönliche Erfahrung. Meine Mutter hat mir zum Beispiel immer sehr stark gesagt, du lässt dich nicht von Männern, du musst immer selbstständig sein, sei nie abhängig von einem Mann. Und ich bin jetzt 34 und ich habe das in der Form quasi umgesetzt, ganz intuitiv. Also ich glaube gar nicht so intuitiv, sondern wirklich anerzogen, weil mir das immer so, ich muss unabhängig sein. Es ist klar, dass mein Mann, wenn wir Kinder bekommen, in Elternzeit geben, das ist so besprochen. Wir werden sehen, sollten wir Kinder bekommen. Aber es ist auf jeden Fall, es hat sich so bei mir internalisiert, dass ich das als ganz normal empfunden habe. Und ich finde das total interessant, weil es für mich so normal ist und es meine Mutter mir aber schon stark eingetrichtert hat, ob das eine Generationsfrage ist, wo ich jetzt, Christiane, glaube, dass wir in einer ähnlichen Generation sind. Ich glaube, du bist 30, ne?
Ja.
Und Eva-Maria, andere Generation. Also würdest du sagen, es ist eine Generation, du ja, aber auch sehr emanzipiert. Also würdest du sagen, es ist, würdet ihr sagen, es ist eine Generationsgeschichte oder ist das...
Ja, nee, glaube ich nicht.
Ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsgeschichte auch. Und wie Janine vorhin sagte, das ist, es ist auch abhängig von seinem eigenen Kosmos. Also wenn man möchte als Frau oder Mutter 6 Monate oder 1 Jahr zu Hause bleiben möchte, möchte man das so haben. Und dann aber kommt man zurück in der Arbeitswelt, möchte aber wieder seinen Platz haben. Und ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe damals, Ilona, in der Le Cochon Bourgeois gearbeitet. Und nachts habe ich dort gearbeitet und tagsüber auch gearbeitet und war genau in dem Moment, wo wir die Firma gegründet haben. Und dann war mein Mann da zu Hause die ganze Zeit. Aber das war selbstverständlich. Das war wirklich ein Automatismus. Deshalb, ich glaube, das ist abhängig von dem Kosmos. Und wenn eine Person gut ist, möchte wieder arbeiten, egal Frau oder Mann, wenn der Mann zur Elternzeit nehmen möchte, weil er will, dass seine Frau ein bisschen vor den Grund geht, das ist wirklich eine reine eigene Sache. Und ich glaube, heutzutage, es ist sowieso ein Kampf. Also nicht nur heutzutage. Ja.
Ich glaube aber schon auch, dass es, also es hat schon auch mit Erziehung zu tun, glaube ich. Also ich würde schon sagen, meine Mutter war auch immer sehr selbstständig, hat immer gearbeitet, hat das vielleicht nicht so sehr mir beigebracht wie bei dir, Paula, aber es war schon immer ein Thema. Aber gleichzeitig habe ich immer noch, also kämpfe ich seit Jahren damit, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen. Ich hinterfrage erstmal, was ich vorhabe, weil darf ich das überhaupt? Und solche, also schon diese typisch weiblichen Themen, das ist schon auch trotzdem ganz tief in mir drin. Und gleichzeitig führe ich eine Beziehung mit einem Mann, wo auch wahrscheinlich ziemlich, ziemlich klar ist, dass wenn wir ein Kind kriegen, dass es nicht hauptsächlich auf meiner Zeit läge, sondern dass es sehr ziemlich 50-50 aufgeteilt wäre, wenn nicht sogar 60-50, zu, dass er mehr machen würde, wie das jetzt auch schon fast der Fall ist. Aber da liegt es auch eher daran, dass wir uns so gut kennen und so wir haben zwar oft nicht genug Zeit füreinander, aber wir kennen uns sehr gut und wir gehen sehr stark aufeinander ein. Und ich glaube, dass da dann schon auch individuell die Beziehungen, wenn du dich sehr gut kennst und sehr gut miteinander agierst, dass dann automatisch auch das Agieren in der Familie und im Beruflichen automatisch einhergeht. Und wenn man eine Beziehung mit jemandem führt, der ist super klassisch. Also wenn ich würde wahrscheinlich, könnte ich gar nicht mit einem Mann zusammen sein, der total eine total konservative Haltung hätte und ein ganz klassisches Frau-Mann-Gebilde in sich tragen würde, weil es in meiner Welt, die ich lebe, gar nicht funktionieren würde. Und so, also ich glaube, man ist geprägt, klar, von der Erziehung, man ist geprägt, aber auch von der Generation. Und dann sucht man sich halt die Menschen auch, im besten Falle zumindest findet man sie, die in einem, wo man sich gegenseitig auch stützen kann, in denen Entscheidungen, wie man sowohl Familie, wenn man sie möchte, oder das Berufliche oder einen Hut bekommt.
Aber
ich denke, könnte ich mal Alexandra kurz fragen, Alexandra Laubrinus, hier spricht Eva-Maria. Alexandra, du bist ja, weiß ich gar nicht, du bist gar nicht so alt, oder? Du bist doch noch in DDR.
Wie ich wahrscheinlich.
Ach so.
Sophia, ja, du auch?
Ich bin mit 38. Also ja, dann.
Ah. Ja, ja, dann ist das. Das kann ich jetzt nach einem Jahr nicht mehr rechnen.
Also du hast noch deine Eltern und deine Familie ist noch, ja, jetzt sage ich das so, im Fremdwort sozialisiert DDR, oder?
Absolut. Also ich bin auch mit einer Mutter groß geworden, die mir immer eingebläut hat, dass ich dafür sorgen soll, dass ich eigenständig, selbstständig durchs Leben gehe, dass ich mich auf gar keinen Fall abhängig mache von einem Mann. Aber ich glaube, es war Christiane, die gesagt hat, dass das trotzdem irgendwie in einem drin ist. Und vielleicht liegt das an der Gesellschaft, an dem, wie man gesamtgesellschaftlich so groß wird, dass man sich das ja trotzdem auch erstmal zutrauen muss und auch einfordern muss. Ne? Also ich glaube, um mal da auf das einzugehen, was du gesagt hast, Eva-Maria, ich glaube, man muss bei sich selbst anfangen und sich trauen, auch Unterstützung einzufordern, sich dafür Zeit nehmen, das erlauben und also zu netzwerken und Unterstützung von anderen Frauen zu bekommen. Und da möchte ich auch wirklich nochmal an der Stelle sagen, das ist natürlich wahnsinnig toll und hilfreich, dass wir jetzt hier in dem Umkreis, in dem wir uns hier befinden heute Abend, so eine tolle Frau wie Marianne Wild haben, die praktisch zu solchem Netzwerk einlädt. Oder auch Eva-Maria, du hast es auch gesagt, dass du einen großen Fokus auf Frauen legst. Das habe ich auch selber erlebt und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, weil du auch immer mal wieder daran erinnerst, dass man das einfordern darf und dass man auf sich achten muss. Und dann glaube ich schon, dass wir Frauen da deutlich mehr tun können, auch gemeinschaftlich daran zu arbeiten, also dieses Netzwerk zu stärken. Ich glaube, da hat auch sicherlich die Krise nochmal dazu beigetragen, einfach zu zeigen, was für eine Bedeutung in Gemeinschaften haben, ne? Und was wir alle gegenseitig voneinander tun können. Das Zusammenhalten, die Transparenz. Auch ich fand, was ich ganz faszinierend fand in den letzten 12 Monaten, ist auch, dass man nicht mehr das Bedürfnis hatte, alles schön zu reden, sondern dass man sehr offen miteinander umgegangen ist und auch über die Probleme, die Herausforderungen, die Sorgen und die Krise gesprochen hat. Und ich glaube, das ist etwas, worauf man jetzt auch aufbauen kann und diese Offenheit mitzunehmen und darauf aufzubauen und sich da gegenseitig zu unterstützen. Das würde ich mir wünschen.
Regina, wenn ich das Wort mal kurz an dich geben darf, wie denkst du denn darüber?
Ich stimme schon, oder ich fand es sehr interessant, was Eva-Maria erzählt hat, weil es sich natürlich verändert hat im Laufe der Zeit. Ich empfinde es zum Beispiel so, dass in der jetzigen Generation dieses vorherrschende Motto "You can have it all" bestimmt, nämlich uns Frauen den Eindruck vermittelt, wir können eben alles gleichzeitig haben, wir können erfolgreich sein, wir können eine Familie haben, wir können eine tolle Partnerschaft haben, wir können sexy sein, wir können wir selber sein, wir können irgendwie alles haben gleichzeitig. Und das ist irgendwie, finde ich, total schwierig. Ich habe nur 2 Mädchen als Kinder und das ist, glaube ich, ein Bild, was ich ihnen ungern vermitteln möchte, dass wir eben alles haben können und weil das für mich gleichzeitig bedeutet, vielleicht ist es aber auch sehr individuell, ich muss mich ja immer anstrengen, das alles auch zu liefern. Mhm. Ne? Alles gleichzeitig.
Und trotzdem unbeschwert dabei aussehen.
Genau.
Aber immer perfekt sein.
Ja. Genau.
Ja, natürlich.
Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ne? Also für mich ist das gerade dieses vorherrschende Bild einer erfolgreichen Frau. Du kannst Mutter sein, du kannst Geschäftsführer sein, du kannst schön aussehen, du kannst irgendwie alles, du kannst alles haben. Ich glaube, da...
Irgendwann, ja.
Das ist auf jeden Fall für mich so ein bisschen, wo ich denke, da kann man dran arbeiten, dass es eben nicht so sein muss. Man muss eben...
Geht auch einfach nicht.
Nee.
Es kann nicht so sein.
Zumindest nicht authentisch. Würde ich behaupten.
Naja, irgendwas fällt immer runter.
Richtig,
ja,
genau.
Und das fängt ja schon an, wenn du nur 2 dieser Sachen ausfüllst.
Genau.
Und es gibt halt wirklich viele Frauen, die das Mutterdasein so sehr erfüllt. Und das ist wundervoll. Ne? Aber schön ist es halt, wenn man den Frauen die Tür offen lässt, vielleicht auch den anderen Weg einzuschlagen.
Richtig.
Und das ist die große Kunst eigentlich. Und das ist eigentlich gar nicht so einfach.
Nee, weil ich glaube, nochmal Regine, dass sich ganz viele Frauen es gar nicht mehr trauen. Auch. Also umgekehrt zu sagen, ich würde gerne zu Hause bleiben. weil sie Angst haben.
Darf ich da, Marianne, noch mal kurz eingrätschen? Was ich ganz schwierig finde, weil das einfach auch so eine aktuelle Situation in meinem Freundeskreis ist, wenn du denn dann in so einer Beziehung bist, wo der Mann sagt, ich möchte gerne, dass du zu Hause bleibst und dass du die Kinder aufziehst und sich dann spontan dazu entscheidet, aus der Ehe rauszugehen, weil er dann auf einmal eine andere Frau liebt und sich dann nicht mehr daran erinnern kann, dass er ja für sie sorgen sollte und dann sagt, du hast jetzt ein Jahr, das Trennungsjahr, und da muss er aber auf eigenen Füßen stehen. Man darf halt immer nicht vergessen, dass wenn man aus dem Beruf rausgeht und sich auf die Kinderbetreuung fokussiert, dass man natürlich auch dann eine Weile braucht, um da wieder einen Beruf reinzufinden. Und da kann man oft gar keinen Vollzeitjob nehmen, sondern einen Halbtagsjob, weil man ja dann auch alleine zu Hause meistens für die Kinder zuständig ist, weil ja kein Partner mehr da ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich unsere Gesetzgebung, was das Scheidungsrecht angeht und das Trennungsjahr und also was sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und noch optimierbar. Weil ich glaube, dass unser Staat nicht sieht, was für eine Anstrengung das ist. Es ist schon anstrengend genug, wenn du, und ich habe keine Kinder, aber ich sehe es ja an meinen Mitarbeiterinnen über all die 20 Jahre, wie schwierig das ist, wenn du nach einer Geburt und nach einem halben oder einem Jahr oder anderthalb Jahren zurückkommst, weil du dich aufs Kind konzentriert hast, einfach, dass es gedeiht und wächst und einfach ein guter Mensch wird. Und dann kommst du wieder und du hast sowieso schon Schwierigkeiten, dich zu integrieren, weil die Menschen um dich rum dich teilweise nicht gut behandeln, weil du arbeitest ja nur halbtags, du bist doch lange weg gewesen, du musst dir erstmal deinen ganzen Raum wieder neu erarbeiten und erobern und du musst erstmal zeigen, dass du trotzdem immer noch alles kannst, obwohl du eigentlich schon eine Weile raus bist, du musst ja einfach auch schon mal Superwoman sein. Und wenn du dann noch in die Situation kommst, dass du dann auf einmal alleinstehend bist und dann damit wirklich deinen Lebensunterhalt verdienen musst, obwohl dir jemand vorher gesagt hat, dass du dich auf ihn verlassen kannst, muss ich sagen, müssen die Frauen auch einfach besser geschützt werden, weil es ist der Fakt, wie gesagt, ich habe keine Kinder, aber der Fakt ist, es sind nun mal die Frauen, die die Kinder gebären. Es sind die Frauen, die sich verantwortlich fühlen für die Kinder, dass sie erzogen werden, dass sie aufwachsen, dass sie ein glückliches Leben führen. Und es sind nicht die Männer, die jeden Tag, obwohl sie sich getrennt haben, zu Hause sind und sich jeden Tag um die Kinder kümmern und jeden Morgen dastehen und die Kinder zur Schule bringen. Ich weiß, es
gibt ein bisschen auch wirklich sehr positive Beispiele bei den Männern, wenn ich das einmal so sagen darf. Ne? Also
auch nachdem sie sich getrennt haben. Ja, das davon habe ich noch nie gehört. Aber ich lasse mich gerne, ich freue mich, wenn es sowas gibt.
Na klar, es gibt, also ich habe ein Glück, bin ich noch mit dem Kindsvater glücklich liiert.
Spoiler.
Ich glaube, das gibt es natürlich schon. Aber du hast recht, also vermehrt ist es natürlich so, dass dann die Belastung bei den Müttern hängen bleibt in erster Linie. Aber ich finde, das Bewusstsein auch der Männer, die Vaterrolle ganz aktiv einzunehmen, gefühlt ist das die letzten Jahre extrem auf dem Vormarsch. Und das freut mich sehr. Also ich merke das bei befreundeten Paaren oder also, dass wirklich da der Drang danach ist, die Vaterrolle wirklich ganz auszufüllen. Das ist wirklich, ja, im Kommen. So, jetzt machen meine Kopfhörer schnell.
Ja, also hier in Berlin auch. Ich nehme das jetzt mal als vielleicht als kleinen Wink mit dem Zaunfall, dass die Kopfhörer schlapp machen. Ich glaube, wir haben alle aufgegessen, schon etwas vor etwas längerer Zeit. Ich würde mal vorschlagen, dass wir unser Dessert noch zubereiten. Das dauert uns, glaube ich, nicht so lange. Ich glaube, es sind nur ein paar einfache Handgriffe. Ich würde sagen, dass man so 5-6 Minuten einfach alle wieder hier treffen.
Ja,
aber wunderbar. Jubi. Vielen Dank. Hi. Bis gleich. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Anwesenden. Ninne, sagt man eigentlich anwesend? Ja, ich habe schon einen kleinen Champagner-Schlips, aber das darf ich auch. Wir haben uns jetzt alle zusammengefunden wieder, nachdem wir das wundervolle Kalb mit der Kamibishi-Sojasauce und der Jalapeno und der Erbsen hatten, oder auch mit der Tominambur, haben wir jetzt im Dessert Kiwi mit Kokosnuss und Shiso. Nur, jetzt muss ich schauen, Ah, Janine, genau. weil du ja kein Kokos verträgst, haben wir dir ein Yuzu-Macaron mit Cashew, Buttercreme und salziger Zitrone nach Hause gebracht. Und im Allgemeinen, wenn ich da richtig hier entziffern kann, haben wir so bisher einen Sake von der Yoshida-Brauerei aus Ishikawa aus 2018.
Super gut.
Man muss ja immer sagen, Sake ist immer eine sehr spezielle Sache. Mhm. Entweder man liebt oder man hasst es oder man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ich finde den sehr, sehr schön. Man darf den auch nicht zu kalt trinken. Hat André, haben ja André und Raphael auch mit reingeschrieben, dass wir den bei 12 Grad genießen wollen. Steht ja jetzt auch wieder schon ein paar Minuten draußen, also bei mir hat er, glaube ich, schon die richtige Temperatur. Und während ihr schon mal anfangt, das Dessert und den passenden Sake dazu zu genießen, würde ich mal auf die letzte etwas entspannendere Frage noch überleiten. Und was ich mich gefragt habe, wie seht ihr denn das alles in der Zukunft? Und ich meine jetzt nicht die Realität, sondern eher mal so, ja, schön, dass ihr schon lacht, sondern Utopie, Wünsche. Also dieses Schöne, wovon wir auch zwischendurch immer wieder gesprochen haben, das, was uns erfüllt, unsere Berufung in jeglichen Facetten, so wie wir alle hier sind, ob wir jetzt im Restaurant arbeiten oder ob wir PR machen fürs Restaurant oder ob wir eine Gastronomiezeitschrift rausbringen oder ob wir Veranstaltungen planen oder besondere Events, ja, oder ob wir Pralinen in einer ganz besonderen Art und Weise fabrizieren, um den Gaumen zu erfreuen oder besonders schöne Weine. Unabhängig von diesem ganzen Corona-negativen Ding, die uns mit Sicherheit noch eine Weile begleiten werden, gibt es auch mit Sicherheit Sachen, die wir uns erträumen.
Ja,
lasst uns Utopie träumen. Ja, genau, eine Utopie. Du hast das verstanden, Alexander. Hast du eine Utopie?
Ja, wir haben vorhin, vor 2 Tagen darüber gesprochen. Ich wünsche mir in unserem Beruf als Weinhändler, Köche, Gastronom, Journalist, alle, dass die Leute einfach unseren Beruf respektieren und nicht nur uns sagen, was wir machen sollen. Dass der Wein so schmeckt, weil er muss so schmecken. Wenn man dem Kunde oder der Gast erklärt, so der Wein ist so gemacht, nicht nur subjektive Meinung, objektive Meinung, so ist der Wein gemacht, so muss er so schmecken. Natürlich, am Endeffekt ist es subjektiv, aber das, meine Utopie, das wäre wirklich, dass die Leute aufhören, uns zu erzählen, wie wir unseren Beruf machen sollen.
Sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
Ja. Sassi, meine
ein sehr schöner Wunsch.
aber das müsste zur Realität werden und nicht nur eine Utopie bleiben. Das ist
ja, absolut. Sehr schön.
Ja, ja, hoffentlich. naja, sonst es ist einfach wunderschön, was wir machen. Also Utopie. Ich könnte das ändern, diese Wort, und sagen, seien wir stolz, was wir machen. Und machen wir weiter so. Mit dieser Leidenschaft, dieser Stolz, dieser Freude. Was wir alle mögen, das ist einfach zu teilen, was wir machen. Und deshalb wollte ich gerne deine Worte einfach ändern als Utopie. Machen wir weiter einfach. Mit dieser starken Leidenschaft und Liebe.
Dem schließe ich mich aber auch gerne an, Regine. Ich finde, wenn uns alle diese letzten Monate etwas gelehrt haben, dann ist es ja, dass jeder die Möglichkeit hatte, mehr denn je zu hinterfragen, ob das, was wir machen, das ist, was wir wirklich machen wollen. Also jeder für sich nochmal hinterfragen, in sich gehen, reflektieren, gucken. Bin ich da, wo ich bin, richtig? Will ich woanders hingehen? Möchte ich irgendwas verändern? Und ich schließe mich da Alexandra an. Für mich wäre es schön, wenn wir einfach weitermachen könnten. Mhm. Vorausgesetzt natürlich, man möchte da weitermachen, wo man aufgehört hat. Oder stehen geblieben, sagen wir mal so. Das wäre schon toll.
Ja.
Ja. Und es ist ja momentan auch nur Utopie.
Meine Utopie wäre, stimmt. Meine Paula, ich möchte in diesem Dessert baden gehen.
Ich auch.
Das kann man, Paula. Im Olympiastadion möchte ich es gefüllt haben und reinspringen vom 3-Meter-Turm. Oh,
ich auch. Ich komme mit.
Das ist wirklich sehr gut. Ich würde ja direkt anknüpfen an die anderen Einwürfe. Letztendlich einfach nicht nur das machen aus Leidenschaft, weil letztendlich haben wir im besten Fall alle angefangen, diesen Beruf auszuüben, aus einer gewissen Leidenschaft und Passion heraus. Aber dass es sich halt auch irgendwie lohnt, diesen Beruf oder Berufung weiter auszuüben, weil leider ist es ja so, dass man immer mehr feststellt mit der Zeit, dass es halt wirklich ein sehr hartes Geschäft ist. Und klar, Corona hat es halt noch mal mehr aufgezeigt, aber schon ohne Corona war das halt schon immer, ich meine, fängt wieder an mit den Arbeitszeiten und den Arbeitsbedingungen, die einfach sehr viel schwieriger sind als in anderen Branchen. Und klar, zum Glück leben wir von einer gewissen Art und Weise, von einem Hype, der so ein bisschen um diese Gastronomie entstanden ist, der uns natürlich auch ein bisschen zugute kam. Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit und relativ kurzlebig. Aber letztendlich ist es halt nach wie vor immer noch nicht wirklich so richtig anerkannt als normaler Beruf oder wie auch immer man das nennen will. Man hat es sehr schwer und man hat schwere Bedingungen und es ist einfach kein Geschäft, mit dem man wirklich reich wird oder es sich einfach leben lässt. Okay, deswegen macht man das ja auch nicht unbedingt im besten Fall, aber letztendlich muss man ja auch einfach realistisch bleiben und klar, und auch wieder das Thema, je älter man wird, desto mehr merkt man halt auch einfach, dass eine Leidenschaft nicht unbedingt leider alles ist und man nicht unbedingt davon nur von Luft und Liebe leben kann. Und
das ist, glaube ich, wenn ich da so ein bisschen eingrätschen darf, liebe Sophia, ein Thema, worüber Janine und ich schon öfters mal gesprochen haben, auch in anderen Runden, dass wir lernen müssen, alle, wie wir hier sitzen, alle, wirklich auch den Preis für unsere Leistung zu nehmen, wer wir wert sind, welche Leistung wir erbringen und nicht versuchen, uns unter Wert zu verkaufen, weil wir denken, dass das sonst keiner nimmt.
Genau, da muss man die Leute erziehen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon das Thema, Marie, als wir in unserem Podcast zusammen. Man muss traurigerweise einfach die Leute erziehen, weil wir uns nie getraut haben, in der Gastronomie wirklich die Preise zu nehmen, die man eigentlich verlangen müsste.
Da müssten wir viel mehr zusammen.
Ja, nach Corona ist es noch umso wichtiger. Also ich meine, da muss man erstmal sowieso sehen, ob man nicht im Nachhinein nur aus dieser Situation heraus nochmal irgendwie irgendwelche extra Pauschalen berechnen muss oder so, um überhaupt irgendwie wieder halbwegs seinen Weg zu finden. Aber man muss einfach wirklich sich trauen, den Leuten zu zeigen. Und das ist natürlich gerade in Deutschland besonders schwer, weil die Deutschen nicht unbedingt dafür bekannt sind, wirklich Geld für Qualität ausgeben zu wollen, gerade was das Essen betrifft oder vor allem was das Essen betrifft. Da muss man einfach wirklich sich zwingen und auch sich zusammentun. Auch wieder, das ist natürlich auch wieder eine gute Gelegenheit in dieser Runde, dass man sich einfach gegenseitig stark macht und unterstützt und sagt, dass da alle an einen Strang ziehen, um irgendwas zu ändern. Weil sonst, wie gesagt, ich meine, ich persönlich habe diesen Beruf ausgewählt, als ich jung war und natürlich an diese ganzen Sachen nicht so denken wollte, auch wenn natürlich einem immer alle vorwarnen und sagen, bist du sicher und das ist nicht so einfach, wie es sich anhört und irgendwann wirst du dich noch umschauen und wenn man jung ist, sagt man, ja, ist mir alles egal und ich mache es trotzdem und dann mit der Zeit holt einen so ein bisschen die Realität ein und dann muss man halt einfach an diese Dinge auch denken und darüber reden. Und das wäre vielleicht eine Art Traum oder wie auch immer man das dann nennen will oder muss sich da was ändern und das kann man halt irgendwie vielleicht ein bisschen anstoßen, indem man halt in so einer Runde darüber redet und ja.
Also meine Utopie ist, dass ich 115 werde.
Eva-Maria Hilker.
Auch ja, Realität.
Ich werde 115. Und werde weiter durch alle möglichen Restaurants, Anbaugebiete, Produzenten rumwackeln, alles auf dieser Welt kosten, was die Leute sorgfältig mit viel Liebe angebaut haben, was sie produzieren, was sie bringen in einer Welt, die durch Digitalisierung so entspannt geworden ist, dass jeder sich überlegen muss, was er eigentlich mit seinem Leben anfängt und plötzlich an glaubt daran, dass Handwerk und das gutes Essen und gutes Trinken einfach das Lebenswichtigste ist, so man sein Leben genießen kann. Das ist meine Utopie.
Ja, aber darauf anstoßen.
Ja, und
aber wirklich.
Mit Sake, da sind ja die meisten über 100-Jährigen, ne?
Ja. Und das, Christiane, hier nochmal auch, also dieser Punkt, den Sophia auch angesprochen hat, dieses eigentlich müsste alles nochmal einen Schritt teurer sein, weil gerade jetzt ja auch in der Pandemie sich auch nochmal raus oder in so einer Extremsituation sich auch nochmal rausgestellt hat, dass eben weil die Branche auch so gedrängt ist von, ja, man kann nicht so viel Gehalt zahlen, zum Glück gibt es Trinkgeld, aber ohne das Trinkgeld und dann in einer Kurzarbeit zu stecken, zum Beispiel diese Grundlebensbasis eben nicht mehr so viel ist, diese Absicherung oder auch Rente, also auch diese ganzen Sozialabsicherungen und dass das sozusagen der Gast gerne fein essen geht oder es sich gut gehen lässt, aber nicht respektiert, dass die Mitarbeiter dahinter eben, dass das auch Menschen sind, die sehr hart an der Sache arbeiten. Also da muss immer noch ganz viel passieren. Und ich glaube, so klar, das ist irgendwie echt schwierig, gerade in Deutschland, aber es ist total wichtig, weil wenn ich mitbekomme, wie viele im Umfeld, alle leben für die Passion und niemand würde sich beschweren. Aber trotzdem ist es am Ende so, dass wenn die Person, die dafür arbeitet, sich selbst kaum leisten kann, auch mal in den Genuss zu kommen von dem, was sie selbst, sie oder er selbst Tag ein, Tag aus leistet, das ist auch wirklich furchtbar. Und das hat eben auch so viel dann mit diesem Bewusstsein von außen, dass sozusagen das, was dahinter steckt, ist eben doch sehr viel mehr als, also da muss, glaube ich, auch echt noch viel passieren. Weil es langfristig gesehen eigentlich nicht sein kann, dass diese Berufe so schlecht abgesichert sind.
Stimmt, ich habe auch das Gefühl, das hatte mir Marie gesagt, im Thema der Kurzarbeit, wie ihr eure Mitarbeiter auf 100% aufgestockt habt, dass das unter anderem ein Grund war, weil ja das Trinkgeld wegfällt. Es ist den Leuten, glaube ich, gar nicht so klar, wie stark die Menschen von Trinkgeld auch abhängig sind.
Ja.
Und das ist irgendwie eine schwierige Lösung. Ne? Also das kann eigentlich nicht die langfristige Lösung sein, dass ein Mitarbeiter auf das Trinkgeld so angewiesen ist, was natürlich auch nicht der Unternehmer leisten kann, das abzufedern, aber irgendwie
das System,
ja, muss das System klarer oder auch den Gästen klarer sein, dass das Trinkgeld da damit dazugehört. Ne?
Ich möchte aber mal an der Stelle ein bisschen optimistischer sein, weil ich glaube mich tatsächlich, dass die Krise zumindest bewirkt hat, dass es eine sehr viel stärkere Wertschätzung gegenüber der Rolle von Gastronomie in unserem Leben gibt. Und zwar, dass Gastronomie eigentlich im Prinzip eine Art von Plattform für unser gesellschaftliches Leben ist. Und wir sind damit eingestiegen heute Abend, haben gesagt, Gastronomie ist Kultur. Wir reden hier über Esskultur. Es ist Teil unseres sozialen Lebens. Und ich glaube, dass Corona zumindest eins bewirkt hat, nämlich wie so eine Art Brandbeschleuniger, wenn es darum geht, ich sag mal, so eine kulinarische Allgemeinbildung zu beschleunigen, zu entwickeln und dass Menschen zumindest also offener dafür sind, sich bewusster zu ernähren, bewusster zu essen, dass sie aufmerksam darauf werden, dass Transparenz in dem Zusammenhang wichtig ist, bei Lebensmitteln, wenn es um regionale Produkte geht, wenn es um Produktion geht, aber eben auch, wenn es um Nachhaltigkeit in der Gesamtheit geht. Und ich glaube, das ist keine bessere Chance gibt für die Branche, jetzt was zu ändern. Und da habt ihr natürlich total recht, ihr habt es auch gesagt, man muss da jetzt gemeinsam sicherlich dran arbeiten. Und es ist erst sicherlich erstmal nur der Anfang. Aber ich glaube, es ist ein Anfang gemacht, der vielleicht viel schneller gekommen ist, als es ohne die Pandemie passiert wäre. Und ich glaube, dass es jetzt an uns allen liegt, diese Wertschätzung anzunehmen und zu erklären, in was sich das dann ausbilden muss. Also da spreche ich jetzt mal als Dienstleisterin, weil so empfinde ich mich in meinem Beruf auch. Dienstleistung kostet Geld und die muss einfach angemessen bezahlt werden. Menschen, die diese Dienstleistung erbringen, müssen angemessen bezahlt werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Kapazitäten, weil wir sprechen auch immer wieder über Arbeitszeiten. Das kenne ich auch zu Genüge. Man muss auch lernen, das auch, also da einfach auch Grenzen zu setzen als Dienstleister. Marie, da hatten wir beide auch drüber schon mal gesprochen. Und den Leuten das einfach zu erklären. Ich glaube, es ist die Zeit der Transparenz und es ist einfach die Zeit zu sagen, wir machen das so und so aus den und den Gründen, zum Beispiel, weil wir unsere Mitarbeiter schützen wollen oder weil wir wollen, dass die eine Work-Life-Balance haben. Und ich glaube, dass das jetzt auf offene Ohren stößt. Und das würde ich mir wünschen, dass wir die Chance jetzt nutzen und daraus die nächsten Schritte ableiten und Deutschland da an der Stelle zu einem besseren Ort machen, nicht nur kulinarisch, sondern auch arbeitsseitig.
Ich würde gerne damit sagen, dass Alexandra Lobinus damit das Schlusswort gesprochen hat. Weil ich finde, dass es perfekt war. Ich finde, dass du in den letzten 2 Minuten wirklich eine ganz tolle Zusammenfassung von dem, wo wir haben ganz viel über die aktuelle Situation gesprochen, von dem, was passiert ist, und du hast von der Zukunft gesprochen, dass wir die Situation jetzt nutzen, positiv nutzen und zusammen stark sind und uns zusammen positionieren. Ich finde, das ist vielleicht etwas, was wir alle hier rausnehmen sollten heute Abend, dass wenn wir wieder aufmachen, dass wir alle daran denken, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen und unsere Mitarbeiter nicht unter Wert verkaufen. Ja. Und ich denke, dass es ein guter Gedankengang ist. Und in diesem Punkt würde ich mich ganz offiziell von euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, und von Ilona Scholl, Sophia Rudolph, Alexandra Dau, Janine Kessler, Alexandra Lobinus, Eva-Maria Hilker, Christiane Kegelmann, Regine Schneider und Paula Birnbaum verabschieden für einen wundervollen Abend. Ich muss sagen, ich hatte wahnsinnig viel Respekt für heute Abend. Ich war sehr aufgeregt. Ich war begeistert davon, dass wir uns heute Abend alle sehen, weil ich bin alle unsere Podcasts nochmal durchgegangen, auch mit den ganzen Zitaten. Mir ist aufgefallen, welche tolle Gespräche wir geführt haben, was für tolle Menschen ihr einfach seid, unabhängig davon, dass ihr Frauen seid. Schöner Zufall. Und, dass es so wertvoll ist, dass wir diese Gespräche führen. Und ich hoffe, dass wir das auch vielleicht nächstes Jahr oder diese Jahreszeit nochmal machen können oder vielleicht ein bisschen mehr in Frühling gezogen im Rahmen eines hoffentlich Ladies Lunches. Oder nochmal, falls die Situation es sich ergibt, eines digitalen Podcasts. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieser Einladung folgen würdet. Und ich bedanke mich wirklich recht herzlich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen für diesen wunderschönen, sehr ehrlichen, offenen Abend. Ich hätte es mir einfach nicht besser wünschen können. Herzlichen Dank und ich wünsche euch noch eine gute Nacht.
Vielen Dank.
Danke.
Frauen in der Gastronomie. Marie-Anne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.